Lebst du immer noch von Urlaub zu Urlaub?
Hangelst du dich immer nur von Wochenende zu Wochenende?
Willst du gerne mehr reisen und die Welt entdecken, aber bist durch deinen Job an einen Ort gekettet?
Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Sabina und Alex und wir reisen seit 2021 ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. Und das alles ist möglich, weil wir angefangen haben, online zu arbeiten.
Und wir haben eine gute Nachricht. Auch du kannst online Geld verdienen und dadurch ortsunabhängig, selbstbestimmt und flexibel leben.
Egal, was du gerade beruflich machst, auch als Anfänger in der Online-Welt kannst du erfolgreich vom Laptop aus Geld verdienen und das von überall auf der Welt.
Freu dich auf Tipps zur Online-Arbeit, Insights aus unserem Leben, Geschichten von anderen digitalen Nomaden und viel Motivation, sodass auch du schon bald ein ortsunabhängiges Leben in Freiheit führst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollzeitreisen, Leben als digitale Nomaden. Wie ihr hört, starte ich heute, also Chrissy. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn die Folge heute ist ganz besonders. Diesmal drehe ich den Spieß nämlich um. Normalerweise laden Alex und Sabina spannende Gäste hier in den Podcast ein, aber heute stehen sie selbst mal im Fokus. Wir sprechen über ihren Weg, vom Studentenleben mit Nebenjobs, über den Einstieg ins Freelancing bis hin zum erfolgreichen Coaching-Business, das heute so viele Menschen inspiriert. Sie sind digitale Nomaden, Podcaster, Ehepaar, Unternehmer, Mentoren, Freigeister und einfach zwei Menschen, die mutig ihren eigenen Weg gegangen sind. Freu dich auf ein ehrliches, inspirierendes und ganz persönliches Gespräch, so offen und so nah wie noch nie. Erfahre auch, was für dich alles möglich sein kann, wenn du dich entscheidest, für dich loszugehen und aktiv zu werden. Also, let's go! Hey ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung in unseren eigenen Podcast.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Ich habe mir überlegt, bevor wir gleich so richtig reinstarten, wir machen erstmal so ein kleines Warm-up. Und zwar der Klassiker, Entweder-Oder-Fragen. Habt ihr Bock?
Klingt gut, ja. Bin gespannt.
Okay, also heute mal was komplett anderes, deswegen starten wir direkt mal los. Meer oder Pool?
Meer. Können wir, glaube ich, klar, also ich zumindest
durchs gesamte Jahr mehr, also es muss da sein, aber du chillst schon auch gerne am Pool.
Ich chill auch gerne am Pool, aber grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden muss, mehr.
Okay, Buch oder Podcast?
Boah, ich habe jetzt erst vor ein, zwei Jahren wieder angefangen zu lesen. Ich höre also deutlich öfter Podcasts und auch schon länger, deswegen bei mir Podcast.
Bei mir auch Podcast, ich bin eher Podcast-Hörbücher und so weiter, Bücher eher, wenn es nicht als Hörbuch gibt oder mal zum Entspannen, aber auch Podcast.
Also lesen, gar nicht einfach hören.
Offline oder always on?
Schon always on, würde ich sagen, bei uns beiden.
Sagt man eigentlich noch on? Das klingt wie bei ICQ früher. So, wann bist du on?
Wir kommen aus der Zeit, also wir sind always on. Aber wir nehmen uns auch schon bewusst mal Tage, wo wir auch mal das Handy komplett ausmachen. Also wenn wir irgendwie gerade an irgendeinem paradiesischen coolen Ort sind und wir sowieso frei machen, dann machen wir das Handy auch gerne mal ganz aus.
Vor allem merken wir auch so, also es gibt ja so Leute, die hängen den ganzen Tag am Handy und wir sind eher nicht so. Also ich weiß schon, ich weiß irgendwie eine Stunde, irgendwie bin ich in meinem Handy versunken, so jetzt reicht's mir langsam mal. Also reflektiert es always on vielleicht.
Verstehe ich auch. Also schon irgendwie jeden Tag dabei, aber nicht den ganzen Tag.
Genau, ja.
Eher spontan oder eher durchgeplant?
Spontan generell, würde ich sagen. Also wir sind in allen möglichen Entscheidungen schon eher spontan und hören einfach auf den, glaube ich, oft auf den ersten Impuls, würde ich sagen, ne?
Oder? Ja, es gibt halt Leute, die sind noch irgendwie spontaner, aber dann auch schon fast verplant vielleicht. Also einfach so, ja, keine Ahnung. Aber sonst sind wir halt schon mit der breiten Masse auf jeden Fall komplett spontan.
Ja, glaube ich auch.
Glaube ich auch. Ihr habt ja mal probiert, irgendwie beim Reisen das alles mehr durchzuplanen, Monate im Voraus, aber das hat ja gar nicht funktioniert. Nope.
Dadurch wurde es noch spontaner, weil wir unsere Pläne dann immer spontan geändert haben, ja.
Stimmt. Letzte Frage. Ein Land, das euch sofort wiedersehen würde?
Thailand.
Ja. Am Ende ist es irgendwie immer wieder Thailand. Da waren wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange und wie oft schon auf diese ganze Reise, aber ja, ist irgendwie unser Herz ist in Thailand.
Ja, ich glaube schon fast 2 Jahre waren wir insgesamt da. Ja. Also,
ja.
Auch Wahnsinn, dass sich das über die Zeit gar nicht so stark verändert hat. Ne? Also, ich überlege, wie oft ihr das schon erzählt habt.
Ja, genau. Es gab immer mal wieder Phasen, wenn wir halt irgendwie länger da waren, dass wir dann auch mal woanders hin wollten, so, ne? Nicht nur Südostasien, aber am Ende landen wir irgendwie immer wieder auch sehr gerne in Thailand. Also.
Ja, genau. Also wenn es jetzt vielleicht auch gerade nicht der Ort ist, wo wir die Base machen würden oder eine, wo wir jetzt direkt hinziehen würden, aber wenn wir so ein Herzensort irgendwie hätten, wo irgendwie das Gefühl am schönsten ist, dann ist es halt ganz klar Thailand tatsächlich.
Also das Land zum immer wieder zurückkommen.
Ja, also wir waren auch seit 2020, seit 21 halt nie länger als irgendwie 8 Monate nicht da.
Ja.
Und wir könnten auch nicht ein ganzes Jahr nicht hingehen. So.
Ach krass, spannend. Erzählt uns mal ein bisschen was über euch. Also einfach mal so eine kurze Vorstellung. Wie alt seid ihr? Wo kommt ihr eigentlich her? Was ist so euer Heimathafen? Ja, Dinge, die vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen noch gar nicht so wissen.
Quasi das, was ich sonst die anderen Gäste frage. Wer bist du? Genau. Das einmal in deinen Worten.
Vor allem, wir sind ja wahrscheinlich, oder vielleicht auch einige Zuhörer, die vielleicht nicht von Anfang an alle Folgen gehört haben. Und ich glaube, wir haben auch so noch nie viel darüber gesprochen eigentlich, weil wir uns ja nie selber interviewen. Deswegen, gute Frage, dass wir mal einfach mit den Basics starten.
Absolut. Und ich glaube, dass viele das auch super interessant finden, wo ihr eigentlich herkommt und wer sind eigentlich Alex und Sabina?
Ja, genau. Also ich würde mal starten. Hallo, ich bin Sabina. Also ich bin jetzt letzte Woche 29 geworden. Und wir kommen beide aus dem Nordwesten in Deutschland. Also keiner kennt die Städte, wo wir herkommen. Bei mir ist es Papenburg, bei Alex Wehna. Das heißt, es sind so echt so Kleinstädte, ich glaube 35.000 Einwohner oder sowas. Und das ist im Grunde an der Grenze zu Holland, also Emsland und Ostfriesland. Wie gesagt, aus Wehna, also Kuhdorf eigentlich eher.
Genau, es gibt auch so die Leute, die identifizieren sich da voll so, boah, ich bin Emsländer oder ich bin Ostfriese und ich bin da voll stolz drauf. Aber irgendwie, mir bedeutet es halt irgendwie gar nichts, so dass ich irgendwie von da komme oder dass ich irgendwie voll den Heimatbezug habe. Also wenn ich jetzt irgendwie unsere Eltern von da wegziehen würden, wir würden da nie wieder hingehen, dann wäre das für mich auch halt vollkommen okay. Also das,
genau, wir sind nicht so heimatbezogen dann einfach.
Genau. Ja. Ja, und ich bin Alex übrigens, ja. Ne, mit 32 schon. Was wolltest du sagen?
Wie lange habt ihr denn dort gelebt? Ihr seid doch zwischendurch auch nochmal umgezogen, oder?
Ja, also Alex ist auch geboren in Wehna, also quasi komplett seine Jugend bis ins Erwachsenenalter, bis zum Studium, ja. Und ich auch, also ich bin in Oldenburg geboren, das ist eine bisschen größere Stadt, die vielleicht der eine oder andere kennt, die ist irgendwie anderthalb Stunden mit dem Auto von da entfernt, von Papenburg. Und da sind wir komplett aufgewachsen. Also wir sind erst dann wirklich zum Studium umgezogen. Da sind wir dann zusammen für 2 Jahre nach Hamburg gegangen. Und ja, sonst war aber komplett immer unser ganzes Leben lang einfach in diesen kleinen Städtchen. Ja.
Kulturschock gehabt in Hamburg, so plötzlich Großstadt oder wie war das bei euch?
Ja, war schon deutlich cooler auch. Also allein von den ganzen Möglichkeiten, so das kannten wir halt alles nicht. So, dass bei uns in den Städtchen, da gab es ein Kino oder sowas, dann irgendwie 5 Restaurants, wo man hingegangen ist. Aber das war schon echt auf jeden Fall deutlich cooler, dann irgendwie in Hamburg zu sein und so ein bisschen mehr. Kennt man ja wahrscheinlich für alle, die vielleicht auch jetzt eher ländlich wohnen oder sowas, dann mal in die Stadt zu kommen. Das ist irgendwie ein anderer Vibe, so anderes Gefühl, ne?
Nicht ganz so, also halt nicht eingeschlafen und irgendwie auch die Leute nicht so konservativ, spießig. So, also das ist halt viel anonymer, so wie es halt in Großstädten ist. Also ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch überall, glaube ich, auf der Welt, dass in Großstädten einfach der Vibe anders ist als irgendwie auf dem Land. Was jetzt nicht heißt, so dass wir halt voll die Großstadtleute jetzt sind, weil es halt auch schon so ein bisschen was von uns grundsätzlich, auch wir lieben Bangkok zum Beispiel, aber es ist schon auch immer sehr viel Reiz, also sehr viele Eindrücke, die man sammelt, so viel mehr los, viel mehr Lautstärke, so deswegen, ja.
Da fehlt uns manchmal so ein bisschen dann die Natur, aber grundsätzlich würden wir eher sagen, dass wir so auf im deutschen ländlichen Gebieten auch jetzt nicht uns so gerne aufhalten, weil es schon ja für uns dann ein bisschen trostlos wird.
Langweilig, sag's ruhig.
Sagen wir es mal so, ja.
Erzählt uns mal ein bisschen was über euch, was wir noch gar nicht wissen. Habt ihr einen Fun-Fact über euch? Gibt's irgendwie Hobbys, von denen ich vielleicht auch noch gar nichts weiß? Irgendwelche Eigenarten, Guilty Pleasure, genau, so.
Boah, also vielleicht mal ein Fun-Fact über uns, den jetzt, glaube ich, nicht so viele wissen. Wir haben uns im August 2016 das erste Mal gesehen. Also wir kommen ja von nebeneinander liegenden Orten quasi. Das heißt, wir kannten uns schon so ein bisschen vom Hören einfach, ne, aber nie miteinander geredet.
Dann ja, natürlich, da wohnen ja auch nur 100 Leute.
Genau, da kennt man sich halt. Genau, und da haben wir uns im August 2016 das erste Mal gesehen. Und seitdem wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir uns quasi eigentlich fast jeden Tag gesehen und wir sind auch tatsächlich 3 Wochen später zusammen nach Hamburg gezogen. Das heißt, wir haben uns kennengelernt. Ich habe quasi in diesen 3 Wochen fast jeden Tag bei Alex geschlafen und seitdem sind wir dann im Grunde immer zusammen.
Ja, also ich musste quasi fürs Studium nach Hamburg, das stand halt bei mir an und Sabina war so nach dem FSJ und hat auf den Studienplatz gewartet und hat in dem Jahr keinen bekommen und dann war das für sie so, ja okay, dann komme ich einfach mit, ich habe ja eh nichts irgendwie gerade zu tun, so dann suche ich mir halt da einen Job und ziehe halt dahin, weil ich ja eh hier an nichts gebunden bin.
Genau.
Okay, stopp. Also ganz kurz. Ihr habt euch kennengelernt, 3 Wochen und dann seid ihr zusammen nach Hamburg gezogen.
Ja. ich hatte dann noch bei meiner Mutter gewohnt, genau, und dachte dann, okay, dann komme ich jetzt halt mit, weil es war halt auch, uns war schon so ein bisschen klar, okay, wir kennen jetzt 3 Wochen, wenn alles jetzt nach Hamburg zieht, das ist so 2,5 Stunden dann entfernt oder 3 mit dem Auto, so, dann wird das wahrscheinlich jetzt eher erstmal nichts so mit uns. Und dann dachte ich, komme ich halt einfach mit. Deswegen, ich glaube, spontan passt schon ganz gut zu uns.
Auf jeden Fall. Und ich meine, offensichtlich war es die richtige Entscheidung, sonst würdet ihr jetzt nicht zusammen da sitzen.
Ja, genau. Und auch vielleicht ganz witzig, so, das sind jetzt ja 9 Jahre, die wir dann jetzt zusammen sind. Und in diesen 9 Jahren haben wir uns auch insgesamt nur knapp 30 Tage nicht gesehen. Das heißt, länger als 30 Tage insgesamt waren wir nie voneinander getrennt in 9 Jahren.
Oh, Wahnsinn. Und was waren das dann so für Zeiten, wo ihr mal getrennt wart? Also was ist der Grund, um euch mal zu separieren?
Ich musste von der Uni auf eine Exkursion. Und da sind wir, also ich habe Geografie ja studiert und da macht man so Exkursionen manchmal. Das heißt, wir mussten dann zum Beispiel nach Rügen oder sowas und da konnte Alex dann nicht mit. Und das war dann so der Grund.
Ja, genau, solche Sachen. Oder ich musste mal irgendwie in meinen alten Studienort, weil ich da noch einen Kurs hatte, oder Junggesellenabschied, da warst du auch mal 2 Tage bei deiner Oma. Solche Sachen. Aber ja, das hat sich halt summiert eben, ja, es ist immer noch unter 30 Tagen, wir haben es, glaube ich, mal gezählt, irgendwie 26 oder so sind es.
Ja.
Das ist halt natürlich gemessen an 2700 Tagen oder 3000 Tagen, irgendwie, die wir uns erkennen, sehr wenig ist.
Wahnsinn.
Ja, und dann vielleicht noch so ein Funfact, weil uns gibt's ja nicht nur zusammen, sondern wir sind ja auch noch einzelne Individuen. Und dann vielleicht ein witziger Funfact für mich oder über mich. Ich kann wirklich ganz, ganz schlecht rechnen oder mit Zahlen umgehen oder mit Zahlen merken. Das heißt zum Beispiel, wenn wir hier im Podcast über irgendwelche Daten sprechen, von wegen vor so und so vielen Jahren waren wir da und da, ich muss immer Alex angucken, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob ich irgendeine Scheiße erzähle, weil ich mir wirklich absolut, also ich ganz, ganz schlecht, ich habe wahrscheinlich auch, also gehe ich stark von aus, Dyskalkulie. Aber wurde nie diagnostiziert, aber das ist wirklich, schon immer so gewesen.
Quasi sowas so ein bisschen wie Legasthenie, nur mit Zahlen. So, also ja. Legasthenie ist ja, dass man nicht schreiben kann und Dyskalkulie ist halt, man kann einfach nicht mit Zahlen umgehen.
Ja, also wenn ich was rechnen soll, dann habe ich die erste Zahl wieder vergessen, wenn ich bei der dritten angekommen bin. Also ganz schlimm.
Also du machst niemals Steuerberatung, ja?
Nope. Besser nicht zumindest.
Ja, vielleicht kann es gut ausgehen, aber am Ende weiß man nicht, was rauskommt.
Dafür kann ich gut raten und schätzen. Also
das stimmt, und zählen auch.
Vielleicht kompensiere ich das dadurch immer, ja.
Und Alex, bei dir? Du hast Legasthenie.
Wär ein gutes Duo dann auf jeden Fall. Vielleicht, was ist ein Fun Fact? Du weißt, Chrissy, ich bin ein lustiger Typ. So, ich habe viele Fun Facts.
Das wissen wir ja alle über dich.
Alex, du bist ein Fun Fact.
Vielleicht so, dass ich liebe Wettkampf. Also wirklich sehr, gerade wenn es um Sport geht. Also ich habe zum Beispiel früher immer, wenn wir irgendwie mit unseren ganzen Leuten, wenn ich die alle zusammengetrommelt habe zum Fußball.
Als Kind dann.
Als Kind, genau. Oder als Jugendliche auch. Dann habe ich habe es gehasst, wenn die sich nicht angestrengt haben. Wenn es quasi kein richtiges Spiel dazu stande kam, kein Wettbewerb irgendwo. Und dann habe ich zum Beispiel eingeführt, dass jeder 1-2 Euro in den Pott wirft und die Gewinnermannschaft dann das Geld bekommt. Einfach nicht wegen dem Geld, sondern einfach, damit sich alle anstrengen. Und diese 1-2 Euro haben es halt bewirkt, dass sich am Ende alle super angestrengt haben und dass wir dann am Ende einen Wettkampf hatten. Also ja, ich mag sehr gerne gewinnen oder auch grundsätzlich Wettkampf. Also wenn ich verliere, egal, Hauptsache, das war ein cooler Wettkampf.
Spannend. Machst du das auch irgendwie so im Alltag? Gibt ja so Leute, die sich selbst immer wieder irgendwelche Challenges stellen oder so. Bist du genauso?
Ja, ein bisschen schon tatsächlich. Also wenn ich zum Beispiel so im Eisbad bin, so, dann will ich jetzt die 2 Minuten zum Beispiel schaffen. Oder wenn ich in der Sauna bin, dann gucke ich auf die Uhr, dass die Sanduhr auch ganz abgelaufen ist. So, dass ich mich so, also...
Dich selber challenge.
Ja, so genau, ja.
Kenne ich auf jeden Fall, da bin ich genauso. Okay, jetzt wo wir schon so ein bisschen bei Freizeitgestaltung waren, wie verbringt ihr denn eure Zeit, wenn ihr mal nicht im Flieger sitzt oder eine Podcast-Aufnahme macht oder arbeitet oder was man so sonst von euch mitbekommt? Also was macht ihr, wenn die Kameras aus sind und wenn das Mikrofon aus ist?
Also ich würde sagen, grundsätzlich immer erstmal den Ort erkunden, wo wir gerade sind. Also es ist, wir haben quasi nicht so irgendwelche festen Hobbys oder sowas, weil wir halt auch wirklich immer, ja, in jedem Land, in dem wir sind, ist irgendwas anders. Das heißt, im Grunde verbringen wir unsere Freizeit damit, an dem Ort, ja, ein bisschen rumzureisen quasi, wo wir gerade sind. Das heißt, wenn wir irgendwie in Kapstadt angekommen sind und dann halt nicht arbeiten, dann suchen wir uns da irgendwelche Sehenswürdigkeiten raus oder machen irgendwelche coolen Sachen, gehen wandern oder zum Strand oder sowas, ne?
oder auch einfach was der Ort so, also vielleicht noch hergibt. Zum Beispiel in Kapstadt sind wir halt super viel an der Promenade spazieren gegangen, weil es das einfach gab. In Thailand gehen wir halt gar nicht an der Promenade spazieren, weil es keine Promenade gibt und es auch einfach super warm ist. So, das heißt, da sind wir dann eher zum Beispiel in Malls gewesen oder auch mal im Kino gewesen, jetzt in Kapstadt, oder haben irgendwelche Veranstaltungen, da waren wir zum Beispiel beim Rugby, haben das angeguckt oder an solchen irgendwie Fine Dining haben wir mal gemacht, so was in der Stadt halt hergibt. Und auf Koh Phangan zum Beispiel in Thailand, da sind wir dann natürlich viel am Strand oder viel in der Natur oder machen da Ausflüge. Deswegen so ein bisschen einfach, was der Ort halt hergibt, aber wir nutzen die dann eben schon auch gerne mit dem, was sie bieten.
Im Grunde ist es dann so, als wären wir gerade an dem Ort im Urlaub und würden einfach das machen, was dann vielleicht Urlauber machen, ne? Dass man einfach so da die Reiseausflüge quasi macht und ja, das ist halt immer was anderes, weil wir immer irgendwo anders sind.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt gar nicht irgendwie so ein typisches Hobby, was man irgendwo machen kann. Zum Beispiel, ich gehe ja joggen, gehe viel laufen und da packe ich natürlich einfach meine Schuhe ein, so, das kann ich von überall machen und ihr seid da schon eher so spontan und guckt einfach, was ist um euch herum los, wie könnt ihr eure Freizeit nutzen?
Genau, wir gucken zum Beispiel auch gerne mal, ob es Paddle-Tennis irgendwo gibt. Das haben wir so ein bisschen für uns entdeckt. Das gibt es nicht überall, aber ist ja irgendwie gerade voll im Kommen, glaube ich, oder seit ein paar Jahren schon.
Ist ein Riesending hier in Portugal.
Ja, genau. Das haben wir jetzt schon an mehreren Orten gespielt. Also das gucken wir dann schon mal immer so ein bisschen einfach, was im Ort so möglich ist. Oder wir haben natürlich auch mal faule Tage, wo wir nicht sonst was erkunden wollen. Und ich weiß nicht, ob man es Hobby nennen kann, aber ich spiele Sims und Alex FIFA.
Das heißt, auch kann ich auch mal hier, das ist vielleicht auch ein Fun Fact, wir reisen seit einem Jahr mit einer PlayStation rum und jeder, der eine hat, der weiß, die ist groß, also die blockiert quasi ein ganzes Handgepäck. Aber ja, das ist dann auch ein faule Tage-Hobby.
Ja.
Irgendwann macht ihr also auch noch einen Twitch-Stream da als Gamer, oder?
Wer weiß.
Okay, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über euch erfahren, vielleicht auch so das ein oder andere, was jetzt die Zuhörer noch gar nicht so wussten. Lasst uns doch mal ein bisschen in der Zeit zurückspringen. 2019 hat für euch ja so ziemlich alles angefangen, da fiel so ein bisschen der Startschuss ins Freelancing, in die Online-Arbeitswelt, ihr seid losgezogen in die große weite Welt. Nehmt uns mal mit zurück in die Zeit. Wie sah euer Leben denn 2019 noch aus?
Boah, also 2019, muss ich wieder Alex angucken, wegen dem Jahr.
Diesmal sehe ich es sogar.
Genau, also 2019 haben wir beide noch auf Lehramt studiert. Ich war gerade im Bachelor und Alex war schon im Master, also beides Lehramt. Und ja, nebenbei hatten wir einfach Nebenjobs. Also das war wirklich so, dass wir, also ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Mal die Woche oder sowas, war ich halt in der Uni. Und dann habe ich noch 2 Tage die Woche halt nebenbei gejobbt einfach. Und ja, Alex hatte seinen Master, den hat er in Hamburg an der Uni gemacht, hatte aber auch nur noch die Masterarbeit, glaube ich, zu schreiben, ne? Mhm. Und deswegen musste er halt nicht mehr nach Hamburg, sondern konnte halt mit mir in Vechta sein, da wo ich dann studiert habe. Und ja, hat halt bei der Post gearbeitet, einen Vollzeitjob auch. Und im Grunde haben wir uns, ja, durchgeschleppt, so wie wir es halt irgendwie schon immer dann ja hatten oder noch nie was anderes irgendwie gespürt haben, sondern einfach nur, okay, wir müssen jetzt hier zur Uni, dann müssen wir zur Arbeit, dann ist der nächste Tag wieder die gleiche Scheiße von vorne. Also im Grunde kann man es, glaube ich, so zusammenfassen. Ja.
Auch ohne Freude jetzt irgendwie auf das, was kommt. Also ich wusste natürlich so, ich werde nicht mein Leben lang jetzt bei der Post versauern, sondern ich werde halt schon Lehrer, aber ich habe in Hamburg auch schon mal unterrichtet, ein halbes Jahr an der Schule. Und ich fand es halt nie geil. Also das war okay und ich dachte, ja okay, verglichen mit anderen Jobs ist es halt nicht so scheiße. Aber ich habe halt 0,0 gedacht, boah cool, wenn ich bald Lehrer bin, dann wird es richtig schön und dann habe ich da Bock drauf und erfüllend und keine Ahnung und Ferien. Das war halt nicht so. Also es war wirklich so ein, ja, vor sich hin leben. So, wir haben halt unseren Weg irgendwie eingeschlagen, aber mehr halt nicht.
Ja, und ich hatte dann nach einem Jahr Lehramtsstudium aber gemerkt, so irgendwie, als ich mal so ein bisschen, glaube ich, gelernt hatte für eine Prüfung, wo ich dann wirklich so, wo es so um ja, Didaktik, sag ich mal, geht, also wirklich, wie du mit den Schülern denen das dann beibringst und erklärst, dann habe ich so richtig gemerkt, ich will einfach gar keine Lehrerin werden. Also ich will das, was ich hier gerade lerne, das will ich überhaupt nicht werden. Ich habe mich da gar nicht gesehen. Und da war so ein bisschen der erste kleine Umschwung, so dass wir dann irgendwie überlegt haben, okay, was kann ich denn jetzt irgendwie stattdessen machen? Haben gar keine anderen Optionen gesehen, außer halt in meinen beiden Fächern Geografie und Germanistik einfach weiter zu studieren und dann halt irgendwie sowas zu machen wie Journalismus oder so, halt Richtung irgendwas, ja. Richtung Schreiben. Hatten wir halt gar keinen Horizont irgendwie zu wissen, was man da so machen kann. Deswegen dachte ich, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach kein Lehramt mehr. Ich studiere es jetzt einfach zu Ende und guck dann mal.
Und jetzt, wo du das sagst, bei mir war es halt auch komplett so, für mich war das ja auch mal eine Notlösung, also irgendwie was zu machen, was okay ist, aber ich habe mich immer ultra unwohl gefühlt, so in diesem Schulkontext, zum Beispiel im Lehrerzimmer, als ich in Hamburg dann unterrichtet habe, also die wirkten halt alle so, oder die meisten halt so super pädagogisch und die standen da voll hinter und hatten richtig Bock, die Leute zu erziehen und alle sehr korrekt und keiner sagt mal Scheiße oder Fuck oder sowas. Und ich habe mich da halt ultra fehl am Platz gefühlt, weil ich einfach schon immer viel lockerer war und einfach solche Sachen dann auch mal sagen kann und will und nicht irgendwie vor der Klasse einen Scheibenkleister sagen muss oder so ein Schwachsinn. So, weißt du, ich habe mich halt, ja, was Lehrer halt so sagen dann, ne? Und das war halt schon immer so, dass ich mich halt in diesem Kontext ultra, also fehl am Platz auch gefühlt habe, weil ich das einfach nicht bin, weil ich nicht so ein spießiger Vorzeigemensch bin, da der jetzt irgendwie, weiß wahrscheinlich jeder, der halt zur Schule gegangen ist, und das sollten wahrscheinlich die meisten hier sein, so, dass wie halt Lehrer so sind, so, dass das halt immer alles so sehr verkrampft und spießig und so ist, und so war ich halt nie, und deswegen dachte ich schon immer so, boah, das passt einfach gar nicht, eigentlich gar nicht zu mir, aber ist halt so.
Also würdet ihr eher sagen, dass das so ein Prozess auch durch die Studienzeit war, dass ihr einfach gemerkt habt quasi von, Monat zu Monat, okay, das alles, was hier um mich herum passiert, das passt irgendwie gar nicht, oder gab es vielleicht sogar konkret so einen richtigen Turning Point, so wie das bei mir zum Beispiel war, dieser eine Tag, wo ich einfach dachte, die Zuhörer, die vielleicht meine Folgen auch schon gehört haben, die wissen ja, ich hatte so einen Moment auf Madeira, wo ich am Strand stand und wirklich dachte, okay, stopp, das ist genau das, was ich will. Und ab diesem Punkt wirklich, ich kann das ja datieren quasi, hat sich mein Leben ja komplett verändert. Also war das bei euch eher so schleichend oder hattet ihr auch vielleicht so einen Moment in der ganzen Phase, wo es plötzlich Klick gemacht hat?
Also dieses, vielleicht der erste Teil mit diesem durch Studium gemerkt. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich da fehl am Platz bin, dass es eigentlich nicht zu mir passt. Aber ich habe halt, ich war damals auch noch so wenig Eigeninitiativ und habe trotzdem auch mal so ein bisschen geguckt, was man denn alles so macht, was man machen sollte, was die anderen von mir erwarten, dass ich es halt einfach trotzdem gemacht hätte. Also jetzt das Studium selbst hat das nicht bewirkt, dass ich dadurch, obwohl ich es gemerkt habe, ich passe da nicht rein, dass ich dadurch was verändert hätte, sondern das war dann eher tatsächlich eine Thailand-Reise bei uns.
Genau, also wenn es irgendeine Art von Turning Point so ein bisschen gibt, dann war das, glaube ich, eigentlich unsere erste Fernreise nach Thailand. Also das war ein ganz normaler Urlaub, ich glaube 2,5 Wochen oder so, ne?
12 Tage waren
es. Ja, also nicht mal, also sehr, sehr kurz. Und das war aber so wirklich das erste Mal, wo wir mal eine Reise quasi, kann man ja fast schon sagen, im Vergleich zu früher gemacht haben. Also mal nicht nur All-Inclusive-Hotel-Urlaub, sondern wirklich mal in ein fernes Land zu reisen und wirklich mal so ein bisschen mehr vom Leben da mal mitzubekommen. Und da haben wir halt wirklich das erste Mal so richtig eine Freude und so eine Erfüllung irgendwie gespürt in diesem Reisen so ein bisschen. Das heißt, das war das erste Mal, wo wir so dachten, krass, ey, es gibt auch noch eine andere Welt als in diesem kleinen System in Deutschland, da wo wir irgendwie alle drinstecken. Und seitdem haben wir uns im Grunde so ein bisschen immer gefangen gefühlt in Deutschland. Also als wir von dieser Reise wieder zurück waren, haben wir echt gedacht, boah, krass, wie langweilig das Leben in Deutschland hier ist und wo wir hier hinsteuern gerade, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und seitdem haben wir im Grunde immer nur noch auf die nächste Reise gewartet. Ja.
Das ist ja auch so eine typische Situation, die viele unserer Coaching-Teilnehmer kennen. Ne? Man hat irgendwie eine Reise gebucht, dann ist man dort. Der Horizont wird viel größer, gerade wenn man vielleicht auch in Ländern unterwegs ist, wo die Kulturen so wirklich anders sind. Dann kommt man zurück in die Stadt oder ins Dorf und ja, denkt so, okay, das hier ist jetzt alles. Man weiß plötzlich, die Welt ist viel größer und da draußen wartet so viel. Und dann fühlt sich alles plötzlich langweilig und komisch an und man versteht gar nicht, warum man nicht die große, weite Welt jetzt irgendwie immer entdecken sollte. Also war das bei euch quasi genauso wie bei vielen unserer Teilnehmer?
Ja, im Grunde ganz genauso. Wir haben dann einfach wirklich gemerkt, okay, wenn wir das jetzt so cool fanden, dieses Reisen, dann ist das doch einfach nur komplett verrückt, dass wir jetzt wirklich in einen Job quasi reingehen, wo wir das vielleicht einmal im Jahr machen können und dann wirklich nur einmal im Jahr auch das haben, was wir wirklich cool finden, was wir eigentlich wirklich machen wollen. Und muss sagen, auch so zu dem Zeitpunkt 2018 war ja die erste Thailand-Reise, da hatten wir noch gar keine Ahnung, dass es sowas wie Online-Arbeit gibt. Das heißt, wir hatten auch gar keine Optionen gesehen. Wir haben einfach nur seitdem wirklich so ein Gefühl gehabt von, boah, wir freuen uns überhaupt nicht mehr auf unsere Zukunft, weil irgendwie das gar nicht das ist, was wir eigentlich wollen würden.
Und der Unterschied war dann vielleicht noch, dass wir ab dem Zeitpunkt auch schon eine andere Wahrnehmung hatten. Also zum Beispiel ist mir dann, das wäre mir wahrscheinlich vorher, es wäre gar nicht relevant gewesen für mich irgendwie, hat eine Lehrerin an der Schule, wo ich dann auch unterrichtet habe, halt auch so gesagt, dass sie ein Sabbatical macht, irgendwie in 3 Jahren, so dass sie eben ein Jahr Auszeit quasi machen kann. Und dann dachte ich auch direkt, boah, geil, das machen wir später auch, wenn wir soweit sind, dass man irgendwie, keine Ahnung, du kannst dir quasi 25% als Lehrer dann immer weglegen von deinem Gehalt, irgendwie über 3 Jahre, und dann zahlen die dir einmal ein Jahr lang eben weiter 75% von deinem Gehalt. Und das war dann direkt so, dass ich dann sowas auf war wahrgenommen habe, auf einmal direkt für mich auch gesehen habe und dann auch mich mal informiert habe über Auslandsschulen, wo man unterrichten kann, wenn man Lehrer ist dann im Ausland, weil wir wussten, okay, in Thailand werden sie auch Lehrer brauchen, dann vielleicht einfach Englisch unterrichten und so. Das waren halt die Möglichkeiten, die wir dann nur gesehen haben, weil Online-Arbeit halt nicht präsent war. Aber deswegen, das fing damit an, dass wir halt schon in eine andere Richtung auf einmal geschaut haben, weil wir halt irgendwo mal hinschauen konnten. Das war ja vorher immer nur, ja, wir wollen das nicht, aber wir wussten auch nicht, was wir sonst wollen. Und jetzt war es zum ersten Mal so, okay, das wäre geil, da, das wirkt erstrebenswert im Gegensatz zu allem anderen, was ich die ganze Zeit mache.
Genau, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes neben diesem klassischen Lehrersein in Deutschland, was wir irgendwie für uns in Frage kommen kann, ne? Dass wir irgendwie wirklich überlebt haben, vom Ausland aus dann irgendwie zu arbeiten, weil wir irgendwie gemerkt haben, nee, wir wollen hier eigentlich nicht mehr sein und nicht das machen, worauf wir gerade hinsteuern.
Okay, also das hat wirklich so einen Schalter bei euch umgelegt, dass ihr in Frage gestellt habt, ob das, was ihr bisher gemacht habt und wahrscheinlich in nächster Zukunft machen werdet, ob das so richtig ist. Und dann hat man angefangen, so nach links und nach rechts zu schauen. Ich glaube, das Erste, was dann alle machen, ist wahrscheinlich googeln und einfach mal gucken, was es so gibt. Gab es denn so in der Zeit irgendwie Podcasts oder Bücher oder Filme oder so, die euch inspiriert haben? Vielleicht auch bestimmte Menschen? Habt ihr mit Menschen darüber gesprochen? Hattet ihr damals schon Kontakte zu Leuten, die vielleicht auch viel gereist sind? Habt ihr irgendwie Input bekommen von irgendwas oder jemandem? Wie war das bei euch?
Also grundsätzlich müssen wir, glaube ich, sagen, im Vergleich zu heute, was man heute so alles mitbekommt durch Social Media, ganz, ganz wenig früher. Also wir kannten persönlich im Umfeld niemanden, der das irgendwie ansatzweise gemacht hat oder überhaupt wusste, was digitale Nomaden oder sowas sind. Ein Freund von Alex, ein früherer Schulfreund eigentlich schon, also schon seit der Kindheit, der hat einen großen Online-Shop und lebt auf Zypern. Und von dem haben wir so ein bisschen mitbekommen, okay, so überhaupt grundsätzlich mal, man kann sich selbstständig machen, so. Es gibt auch was anderes als ein klassischer Angestelltenjob in Deutschland, sondern der ist halt irgendwie ausgewandert. Das war für uns schon immer cool. Und den haben wir auch 2019? Auf einem Stadtfest.
Da wären wir wieder bei Zahlen.
Ja, ich verpack's in Zukunft wieder unauffällig.
Ich glaube, alle unsere Zuhörer werden das jetzt für immer hören, Sabina.
Scheiße, hätte ich mal bloß nicht erzählt. Also auf jeden Fall haben wir uns dann mal auf einem Stadtfest getroffen da, also in unserer Heimatstadt, weil er da auch halt herkommt. Und dann hat er so ein bisschen halt erzählt, was er so macht. Und dann dachten wir so, boah, krass, das machen wir auch so. Oder das wollen wir auch machen so, ne? Und dann hat er uns auch immer so ein paar Hörbücher, glaube ich, auch empfohlen. Das war auch, was uns mindset-technisch total abgeholt hat. Also vielleicht mal so ein paar Tipps da vielleicht auch an der Stelle, falls man das noch nicht kennt, obwohl es recht bekannt ist, zumindest für uns. Von John Strelacki zum Beispiel Big Five for Life oder Café am Rande der Welt oder Safari des Lebens, glaube ich. Ja, ist auch ein cooles Buch. Oder halt sowas wie Der Alchemist oder Vier-Stunden-Woche. Also das waren wirklich so Bücher, die wir uns komplett reingezogen haben. Und Alex vor allem auch war ja immer bei der Post, also Pakete verteilt bei seinem Nebenjob und immer auf der Fahrt dann das gehört und sowas und können wir komplett nach Hause gekommen dann wieder und meinte, oh krass, hör dir das mal an und der spricht mir aus der Seele. Also wirklich komplett uns davon abgeholt gefühlt und das erste Mal aber auch überhaupt dadurch so einen Input bekommen, dass man irgendwie mehr aus seinem Leben machen kann. So, ne, das hatten wir halt früher noch nie.
Ja, zum Beispiel hat so der von Tim Ferriss von der Vier-Stunden-Woche, der sagt dann auch so, die neuen Reichen sind halt nicht die, die reich sind, sondern die, die halt die geilste Work-Life-Balance haben, die halt zum Beispiel 50.000 im Jahr verdienen, aber eben auch sehr wenig dafür arbeiten. Halt Vier-Stunden-Woche heißt das Buch auch. So quasi, dass die neuen Reichen halt die sind, die irgendwie rumreisen, ihr Geld in wohlhabenden Ländern verdienen, wie wir Deutschen ja auch, aber dann zum Beispiel das in armen Ländern wie oder was heißt arme Länder, auf jeden Fall nicht so wohlhabende Länder wie Thailand dann da ausgeben. So, dann heißt Geo-Arbitrage, so, das heißt, ne, du verdienst gutes Geld im teuren Land, gibst das im günstigen aus. Das war so auf einmal wirklich, ja, die sprechen alles aus, was wir so denken und irgendwie was wir auch fühlen, obwohl wir es noch nie selbst so formuliert hatten. Das heißt, es war auch so ein wow, also
endlich formuliert mal jemand irgendwie das, was wir fühlen, so.
Genau. Ja. Deswegen, das war halt auf jeden Fall richtig krass und hat uns einen riesen Push gegeben. Ich habe zum Beispiel auch so ein Buch, Miracle Morning heißt das, auch gehört dann. Ich habe ja immer Bücher gehört, weil ich erfahren musste. Und da war es auch so quasi, stehe irgendwie eine Stunde vorm oder in der ersten Stunde am Tag, mach was für dich oder mach was, was dich voranbringt. Und dann habe ich mich dadurch auch vor der Post, also vor der Arbeit, die um 6.30 Uhr oder sowas anfing, halt dahingesetzt und dann schon eine Stunde für meinen neuen Traum dann gearbeitet. So, deswegen, das hat schon echt einen riesen Input gebracht und auch einiges verändert dann.
Genau, also diese Bücher haben uns auf jeden Fall mindset-technisch abgeholt. Und wo es dann aber das erste Mal so richtig Thema digitales Nomadentum ging, das war tatsächlich auch ein Podcast. Den gibt's heute nicht mehr, aber das war von Timo und Sascha, über digitales Nomadentum. Und da haben wir halt das erste Mal so richtig kapiert, dass es wirklich möglich ist, online als Freelancer zu arbeiten und als digitaler Nomade zu leben. Das heißt, bis zu diesem Punkt hatten wir das immer noch nicht so richtig gecheckt. So, wir kannten halt den einen alten Freund davon, Alex, so, der hat einen Online-Shop, okay. Ist jetzt ja auch kein Freelancing oder sowas. Oder dachten wir jetzt auch, ja, was wollen wir jetzt einen Online-Shop öffnen, so. Aber das war halt wirklich das erste Mal, dass wir durch den Podcast dann so richtig gemerkt haben, okay, krass, es gibt sowas wie digitale Nomaden, die arbeiten online, die reisen rum. Und da war für uns so richtig ein Schalter quasi, okay, krass, für uns gibt es jetzt auch kein Zurück mehr, das wollen wir auch machen.
Ja, die haben es auch immer so geil, leicht irgendwie dargestellt, so positiv und so, dass man auch wirklich das Gefühl hatte, so, hey, das funktioniert auch für mich. Also das, was wir ja auch versuchen, mit diesem Podcast zu erreichen, dass auch Menschen irgendwie das Gefühl haben, ja, das klappt für mich, weil es gibt genug Leute, die sagen, ah, ist schwierig und funktioniert alles nicht und muss noch das bedenken. So, und genauso hat uns das halt damals abgeholt, dass wir wirklich das Gefühl hatten, okay, das stimmt, was die sagen. Ich glaube, die haben recht. Das darf auch leicht sein. Das darf positiv sein. Und es ist am Ende für jeden möglich, der irgendwie dranbleibt und Gas gibt und irgendwie die richtigen Dinge macht. So, und das hat dann tatsächlich sehr, sehr viel halt verändert, wie man jetzt heute auf jeden Fall sagen kann.
Ja.
Absolut. Also das, was du gerade gesagt hast, Alex, kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ich merke das ja auch ganz oft so in den Orientierungsgesprächen, dass viele Menschen immer noch so skeptisch sind und das gar nicht verstehen können, dass Freelancing existiert und funktioniert und dass das nicht irgendeine Modeerscheinung ist oder so. Und vor allem sage ich diesen Menschen auch immer wieder, das Problem ist, dass man zum Beispiel jetzt in Deutschland noch gar nicht so den Blick auf diese Online-Arbeitswelt hat. Also viele haben ja gar keine Berührungspunkte so damit. Und ich sage halt immer wieder, diese Welt ist eigentlich wirklich riesig. Also es gibt viele Freelancer, aber es gibt noch viel, viel mehr Unternehmen, die mit Freelancern arbeiten. Und die Jobs und das Anfangen als Freelancer online zu arbeiten, das hat nichts mit Glück zu tun. Also es sind nicht irgendwie 500 Menschen auf der Welt, die glücklich sind, dass sie irgendwie zufällig an so einen Job gekommen sind, ne? Sondern das ist für uns ja mittlerweile ein komplett normales Leben. Also es ist alles logisch, so wie auch ein Bewerbungsprozess bei, keine Ahnung, bei der AXA oder so völlig logisch und normal ist. Und ich glaube, das muss man erstmal verstehen, ne? Dass man da dann vielleicht wirklich mal einen Touchpoint hat, Input bekommt und dann natürlich am besten von Menschen, die da irgendwie Ahnung von haben, vielleicht selber so leben oder so. Aber klar, also 2019 und noch viel früher, selbst heute ist es ja eher selten, dass man davon was mitbekommt, aber trotzdem schon viel, viel mehr geworden als jetzt vor 6 Jahren. Ne?
Ja. Deswegen vielleicht auch ganz witzig eigentlich, so ein bisschen fällt mir auch gerade auf, wie sich so der Kreis wieder schließt, dass wir damals wirklich auch mit dem Podcast quasi das erste Mal so richtig davon erfahren haben oder gecheckt haben, okay, wir können das auch. Und im Grunde das Gleiche passiert jetzt durch unseren eigenen Podcast bei den Leuten, die den hören. Deswegen eigentlich auch ganz cool.
Ja.
Und ein Full-Circle-Moment. Ja.
Und was du gerade gesagt hast, dass viele halt noch so skeptisch sind. Ich weiß auch, ich habe ja selbst hunderte Gespräche mit irgendwie Menschen geführt, die am Anfang standen und uns auch zugehört haben vielleicht, aber noch skeptisch waren. Da ist auch oft die Frage so, ja, warum macht das denn nicht jeder? Und da kann man immer halt eigentlich direkt mal die Frage zurückgeben, ja, warum machst du das denn noch nicht? Du hast jetzt schon davon gehört so und du machst es nicht, weil halt viele Menschen skeptisch sind, weil viele sich nicht trauen, weil viele halt einfach labern, ja, ich mach das auch. Jetzt zum Beispiel auch der Freund, von dem wir gerade gesprochen haben, der meinte auch nach 2 Jahren zu uns dann, als wir uns das Ganze aufgebaut haben, der hat auch unsere Reise so ein bisschen verfolgt, voll viele sagen immer zu mir so, ja, ich mach das auch und am Ende macht's halt keiner, also keiner zieht das durch, keiner setzt mal wirklich was um so und ihr habt's halt geschafft, ihr habt's echt gemacht, also ihr könnt stolz auf euch sein so und es ist halt am Ende so, also viele wissen, dass es möglich ist, auch Freunde von uns oder ehemalige Freunde wissen von uns, dass das möglich ist und trotzdem machen sie es nicht, also weil sie einfach, warum auch immer, irgendwie nicht dran glauben oder sich nicht trauen oder nicht loslegen wollen. Also irgendwas ist da und deswegen wird es auch nie so sein, dass am Ende alle irgendwie sich das trauen und Freelancer werden. Aber ja, das ist halt auch der Grund, deswegen.
Da gibt's ja auch wieder so ein schönes Zitat, was wir letztens auch, beziehungsweise was ich letztens in der Podcast-Folge von mir ordentlich bearbeitet habe. Das passt gerade an der Stelle. Nur umgesetztes Wissen ist Macht.
Ja.
Kommen wir also auch schon wieder darauf zurück.
Ja. Ist ja genau wie Leute, die sich immer irgendwelche Online-Kurse kaufen, so, und dann machen sie am Ende trotzdem nichts, weil sie halt das Wissen davon nicht umsetzen. So, ja, dann kann es halt nicht funktionieren.
ja, die typischen Binge-Watcher, die sich da alle Kurse irgendwie anschauen und auch recherchieren und so, aber exakt gar nichts umsetzen. Und ja gut, dass dann keine Veränderung passiert, ist ja eigentlich eine logische Rechnung.
Ne? Ja, ist ja genauso, es ist ja in vielen Sachen so, zum Beispiel auch, im Grunde könnte jeder Mensch irgendwie fit und gesund sein und einen perfekten BMI haben und alles, weil das Wissen dafür ist da. Jeder weiß, dass man irgendwie zum Sport gehen muss, dass man irgendwie das und das essen muss, dass du auf die Kalorien achten musst. So. Und trotzdem sind es halt nicht alle, weil da halt einfach viele Sachen mit reinspielen. So, das ist halt genau das Gleiche. Und deswegen ist halt wirklich nur das umgesetzte Wissen auch in dem Fall dann eben Macht.
Okay, lasst uns mal so ein bisschen über eure soziale Situation damals sprechen.
Schwierig.
Irgendwann kam ja so der Moment, wo ihr für euch gedacht habt, okay, alles klar, da draußen gibt es doch mehr, wir wollen irgendwie was anderes. Dann habt ihr hier und da ein bisschen Input bekommen, recherchiert, einfach geschaut, okay, was wäre denn möglich oder was müssten wir denn tun, damit wir das Leben so leben können, wie wir uns das vorstellen. Und dann kommt ja meistens irgendwann so der Moment, wo man mal Freunden davon erzählt oder vielleicht auch Arbeitskollegen, Studienkollegen, Familie natürlich auch. Habt ihr das damals gemacht, als ihr das für euch so entschieden habt, so okay, wir gucken jetzt mal, dass wir was anderes machen, oder habt ihr das erst gar nicht erzählt? Wie war das?
Also bei meiner Familie war, also wir haben es erstmal unseren Familien dann erzählt und bei mir war es auch so, dass...
Beziehungsweise meiner nicht, aber können wir gleich noch sagen.
Ja, genau.
Bei mir haben wir gewartet.
Also meiner haben wir schon erzählt, also direkt von Anfang an einfach, dass wir so ein bisschen jetzt versuchen oder gerade dabei sind, irgendwie Online-Jobs so zu finden und sowas, dass wir uns irgendwie Online-Business aufbauen wollen. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht so richtig gesagt, was unser konkreter Plan damit ist, weil wir es aber am Anfang ja auch selber noch nicht wussten. Also man muss auch sagen, wir hatten ja wirklich gar keine Vorbilder, jetzt so richtig konkrete Leute, von denen wir wussten, die machen das auch, sind auch Freelancer und arbeiten so ein Leben so. Den kannten wir ja persönlich gar nicht. Das heißt, wir wussten nur, es ist möglich, aber wir wussten ja noch gar nicht, okay, klappt das jetzt auch alles für uns. Das heißt, ganz am Anfang, als wir wirklich so angefangen haben, uns da reinzufuchsen ins Freelancing, da haben wir im Grunde erstmal so ein bisschen gedacht, ja, wäre halt voll cool, wenn das klappt, dann könnten die ja vielleicht mal irgendwie alle 3 Monate für ein paar Monate reisen und danach kommen wir dann wieder nach Deutschland in unsere Wohnung oder so. Also wirklich, dass wir selber noch gar nicht komplett wussten die ganze Zeit, wofür das überhaupt hin. Aber ab dem Zeitpunkt haben wir im Grunde schon meiner Familie das erzählt. Und als wir dann wirklich auch gemerkt haben, okay, krass, das funktioniert wirklich jetzt so schnell schon so gut, dass wir es wirklich schaffen können, in 1 oder 1,5 Jahren war es dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, uns aus Deutschland abzumelden und komplett davon zu leben und rumzureisen. Und da stand halt fest, okay, wir müssen es jetzt auch dann Alex' Familie das auch mal langsam mitteilen. Ja.
Okay, ganz kurz. Also ihr habt das deiner Family quasi erzählt. Wie haben die reagiert?
Ziemlich positiv. Also meine Eltern sind sowieso grundsätzlich ziemlich entspannt. Das heißt, die fanden es einfach cool, dass wir irgendwie was Neues machen und so. Haben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt selber auch erst noch nicht gedacht, okay, die sind jetzt dann jahrelang auf Reisen oder sowas. Also vielleicht erst so ein bisschen, ja, wir lassen die mal machen. Aber fanden die halt schon eigentlich dann auch ganz, ganz cool und sind locker damit umgegangen, ne?
Ja, das Witzige war, Sabinas Mutter hat dann auch überlegt, das zu machen, dass sie auch Freelancerin wird. Und
ah,
die war auch komplett on fire. Und am Ende hat sie auch dadurch parallel mit uns ihren Bürojob quasi komplett auf Homeoffice verlegt bekommen. Also da hat sie mit ihrem Chef dann ausgehandelt, dass sie komplett ins Homeoffice darf, damit sie eben auch mehr Freiheit hat und ja.
Genau, also da war eher so ein bisschen Unterstützung, beziehungsweise fanden sie einfach halt cool und war jetzt nicht irgendwie Gegenwind oder so, ja.
Und habt ihr zu dem Zeitpunkt dann schon mit Freunden darüber gesprochen?
Ja.
Ich zum Teil auch, ja, mit so meinen Fußballkollegen und so, aber da kam nicht viel, also das war so ein bisschen wahrscheinlich, ja, verstehe ich erstmal alles gar nicht, mach mal, klingt doch ganz gut, aber da kam halt nicht viel irgendwie dazu, also weder negativ noch positiv, sondern einfach so ein bisschen hingenommen. So
er ist vielleicht auch gar nicht genau verstanden, was wir da jetzt machen wollen oder so. Eher, ich kann mich nur noch an eine Situation erinnern, wir hatten einen Bekannten, der hat unser Auto immer mal repariert und dann waren wir auch, glaube ich, sogar schon kurz vor der Auswanderung, ne? Also kurz bevor wir los sind, hat er das nochmal irgendwie alles repariert und hat dann, haben wir immer halt auch erzählt, so warum wir das jetzt vorhaben oder was wir da vorhaben. Und dann sagte er auch so, ja, ihr seid sowieso in ein paar Monaten wieder hier. So, ich kenne einige, die das machen, die kommen alle wieder zurück in ein paar Monaten. Also schon so, klappt ja sowieso nicht. Ja,
und als ob der Typ einige kennt, die ausgewandert sind und zurückgekommen sind. Ich meine, ich kenne keinen. So.
Ich weiß auch noch damals bei mir, als es dann losging, hat ein Freund zu mir noch gesagt, und er meinte das nicht böse, sondern war eher so besorgt, ne, das Typische, was man halt kennt. Und er meinte halt so, ja, das Gute ist, du hast ja Erspartes. Das heißt, selbst wenn alles schief geht und so, und du weißt, du kannst ja zurückkommen. Also er war so von der Einstellung her komplett bei, ja, ja, mach das, probier das. Aber in einem halben Jahr bist du dann wieder hier, dann wirst du schon sehen, dass genau, so wie du dir das vorstellst, das ist doch gar nicht realistisch, ne? Und für mich in dem Moment, also ihr kennt mich ja persönlich, ne? Ihr wisst ja einfach, wie ich so bin. Und wenn mir jemand sowas sagt, ich habe mir halt direkt gedacht so, nee, gar nicht. Ist schön, dass ich Erspartes habe, aber ich weiß, dass ich das nicht brauchen werde. Also für mich war das so komplett logisch. Ja, anderthalb Jahre später, so, ich bin immer noch unterwegs. Ich war an meinem Ersparten auch bis heute nicht dran, also alles gut. Aber ich kenne das halt voll, ne? Dieses so ein bisschen Desinteresse irgendwie, weil viele Menschen das nicht verstehen. Ja, und gleichzeitig so ein bisschen, ja, das Typische, dass sie denken, ach ja, ja, komm, in einem halben Jahr und dann sprechen wir nochmal, ne? Ja. Probier dich mal aus, du bist ja noch jung und dann wirst du schon sehen, wie das Leben funktioniert, so das Typische.
Ja, da sieht man mal, was Umfeld ausmachen kann, ne? Also wenn man jetzt halt so Leute trifft, die halt dastehen, wo wir stehen, würden halt komplett anders drauf reagieren. Oder halt alle, die sich irgendwie sowas erfüllt haben, die würden halt sagen, ja geil, mach doch, da kannst du noch das machen und das machen und das ist noch möglich und so weiter. So, voll. Und das pusht einen dann halt komplett, dann hält man das auch für viel realistischer und fühlt sich nicht so wie, okay, ja, irgendwie mache ich hier gerade was Verrücktes. Aber das ist nun mal am Anfang so. Auch meine Familie, die haben ja gerade schon gesagt, die dem wir es später erzählt haben. Ich habe es denen erst erzählt, als ich mein Ref auch abgebrochen habe, weil da, also Referendariat, weil ab dann konnte ich es quasi nicht mehr verheimlichen. Und dann haben wir denen das halt auch erzählt. Und für die war das halt eine Katastrophe, weil die halt sehr sicherheitsbedürftig sind. Und auch, dass ich jetzt so einen guten, angesehenen, sicheren Job irgendwo wegschmeiße für irgendwas, was die ja nicht mal verstehen, so logischerweise, weil es einfach so Freelancing versteht man halt einfach nicht, wenn man irgendwie nichts damit am Hut hat und schon älter ist, so. Deswegen, das war halt für die eine Katastrophe und die wollten mir jetzt natürlich auch ausreden und sagen, ja, du kannst doch gar nicht verkaufen, du bist ja kein Verkäufer, wie willst du dann selbstständig sein? Und so geht's halt auch vielen, wissen wir auch von unseren Teilnehmern, dass halt gerade die Nächsten, die sich am meisten Sorgen machen vielleicht oder die davon am meisten beeinflusst sind, dann eben negatives Feedback geben und Gegenwind geben.
Okay, das heißt, für dich war das da mit der Family gar nicht so einfach. Das kennen ja auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie bist du denn damit umgegangen, so für dich? Also das ist ja auch nicht schön, dann in so einer Situation zu sein, aber offensichtlich bist du da ja trotzdem durch und stehst jetzt Gott sei Dank an einem anderen Punkt. Wenn du einen Tipp geben könntest, so in dieser Situation, was würdest du Zuhörern vielleicht raten?
Ich würde sagen, wenn die Personen das nicht nachvollziehen können, selbst wenn das halt so nahe Verwandte sind wie die Eltern, würde ich mit denen, klar, ich würde denen das halt mitteilen, so wie es ist, aber ich würde nicht immer wieder halt das Gespräch mit denen darüber suchen. Ich würde nicht versuchen, die zu überzeugen, dass es klappt, dass es funktioniert, dass sie an mich glauben müssen, dass sie mich supporten müssen, weil es funktioniert oft nicht. Oft braucht es einfach Zeit. Jetzt sind unsere Eltern inzwischen voll die Unterstützer und finden super und sind stolz.
Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass es klappt.
Genau. Mhm. Jetzt ist die Sorge halt nicht mehr da, dass es alles nicht funktioniert und dass irgendwie aus mir nichts wird und keine Ahnung. So, das ändert sich halt mit der Zeit. Und deswegen würde ich halt sagen, versuch gar nicht erst, die direkt zu überzeugen, weil am Ende zieht es nur Kraft und es kommt immer wieder negative, ja, es zieht dir Kraft, es ist immer wieder ein negatives Gesprächsthema und deswegen red lieber mit den Personen darüber, über dieses ganze Thema, die dich supporten, die für dich da sind, die dir ein gutes Gefühl geben, mehr Energie geben und lass den Leuten Zeit, die es halt gerade noch nicht können, die vielleicht eben Energiefresser sind in dem Moment.
Genau, das kostet am Ende einfach nur sehr viel Energie und vor allem vielleicht nochmal dazu, lass dich auch nicht davon verunsichern, weil denk dran, du solltest nur Rat von Leuten annehmen, die auch wirklich schon irgendwie da erstmal einen Plan von haben oder das erreicht haben, wo du hin willst, aber nicht von Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Thema haben und einfach nur quasi aus Angst sprechen. Also nicht mal böse gemeint vielleicht, sondern das sind ja vielleicht auch einfach eigene Ängste und Sorgen, die die dann haben, aber das sind einfach nicht deine besten Ratgeber in dem Fall.
Ist ja genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, so, wir haben keine Kinder und wenn ich jetzt anderen Eltern Ratschläge gebe, wie die ihre Kinder erziehen müssen oder wie die was mit Kindern machen müssen. So, auch wenn ich irgendwie meine Schwester Kinder hat und ich ein naher Verwandter bin, bringt ihr das doch nicht, das von mir Ratschläge einzuholen, weil ich ja keinen Plan habe da vorne. Genauso ist es halt, dass ich eben nicht zu meiner Familie gehen muss, um da Business-Ratschläge oder sowas einzuholen, weil die eben davon keine Ahnung haben. Und selbst wenn die halt nahe Verwandte sind, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie halt keinen Plan davon haben, wie ich keinen Plan von Kindererziehung habe.
Genau, deswegen nicht verunsichern lassen und einfach, das halt würde ich auch so machen, einfach mitteilen, so, weil ist halt so, man muss ja irgendwie mal an irgendeinem Punkt wahrscheinlich denen sagen, was man da so vorhat oder macht, aber einfach wirklich jetzt nicht versuchen, wie Alex gerade schon gesagt hat, die da irgendwie zu überreden oder zu überzeugen, sondern einfach wirklich sich an die Personen wenden, die auch wirklich die Unterstützerpersonen dann eher sind.
Okay, cool, auf jeden Fall. Ich glaube, da konntet ihr jetzt vielen Zuhörern auch noch was mitgeben, weil das ja gerade auch so ein Ding ist, wo auf jeden Fall jeder schon mal einen Touchpoint mit hatte, also jeder, der irgendwie einen anderen Weg gegangen ist, als wie man das vielleicht so aus dem Standard 9-to-5 kennt. Ne? Immer wenn man was anderes macht, dann kommt von der Seite auf jeden Fall mindestens eine Person, die das erstmal skeptisch findet oder skeptisch sieht und doof findet. Und ich schließe mich da euch auf jeden Fall zu 100% an. Ihr habt dann ja mit dem Freelancing gestartet irgendwann. So, kein Plan von irgendwas, raus in die Online-Arbeitswelt, einfach mal machen, einfach mal gucken, was passiert. Was war denn damals so beim Start für euch die größte Herausforderung? Hattet ihr irgendwie so eine Sorge? Standet ihr da drüber? Was war so eine Hürde für euch?
Also ich glaube, das Größte war bei uns eigentlich auch dieser Gedanke, wir haben jetzt beide Lehramt studiert, hatten beide immer nur irgendwelche physischen Nebenjobs und hatten einfach keine Ahnung, was wir denn jetzt online arbeiten sollen. Also wirklich eigentlich Sorgen oder Zweifel, so ob wir überhaupt dafür gemacht sind und gut genug sind, um online zu arbeiten. Das war, glaube ich, der größte Punkt. Bei dir vor allem, Alex, hast du auch oft gedacht, so IT, ja, ich bin ja kein ITler, was soll ich denn online machen, weil PC gleich IT, so, ne, nach dem Motto. Das heißt, wir wussten irgendwie wirklich gar nicht, was wir dann online arbeiten können. Wir haben am Laptop nichts gemacht, außer Word bedienen können. Also wir haben, ne, wirklich keinerlei irgendwie Erfahrung oder Voraussetzung gehabt, irgendwie, um jetzt zu sagen, okay, das könnte ich jetzt online arbeiten. Aber ich glaube, so ein bisschen der Wendepunkt dann war einfach, sobald wir gesehen haben, dass es auch wirklich super viele einfache Jobs gibt, die man als Freelancer machen kann, da haben wir dann, glaube ich, ab diesem Punkt quasi gar nicht mehr gezweifelt eigentlich. Da dachten wir, okay, krass, man kann ja wirklich mit einfachen Jobs anfangen, sowas wie Kundensupport oder einfache Schreibaufgaben oder sowas, die man machen kann. Und das reicht schon. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht diese krassen Qualifikationen, wie wir es am Anfang vielleicht gedacht haben, sondern können einfach wirklich mit dem starten, was wir jetzt können. Und ab dem Zeitpunkt, ja, war es im Grunde, okay, klar, machen wir jetzt.
Ja, und wir treffen auch grundsätzlich halt einfach sehr schnell Entscheidungen. Wir haben gerade bis heute noch eine Entscheidung getroffen, heute irgendwie 30.000 Euro in Coaching zu investieren. So, vor 3 Stunden haben wir das spontan entschieden. So, wir wussten gar nicht, was ist das Angebot, was kommt auf uns zu, wie teuer ist das, so, aber es macht Sinn für uns und deswegen haben wir entschieden, ja, machen wir. So, die Investition lohnt sich. Und genauso haben wir halt schon immer relativ schnell entschieden. Nicht so schnell, nicht so selbstbewusst, aber doch schon auch eben Entscheidungen getroffen, so.
Ja, ich glaube, wir machen im Grunde schon immer so ein bisschen, treffen wir schnell Entscheidungen danach, was dann einfach gerade logisch ist. Also wir sind, glaube ich, dann nicht so krass verkopft dann oder steigern uns nicht so in diese Sorgen rein, sondern wirklich so, hey, macht das gerade Sinn? Kriegen wir das irgendwie hin? Jo, machen wir. Und dann kriegen wir es auch irgendwie gewuppt. So, das war, glaube ich, schon immer auch bei uns so, bei uns beiden auch, unabhängig voneinander. Zum Beispiel habe ich ein FSJ gemacht nach meinem Abi, bevor ich Alex kennengelernt habe, in einem Sprachheilkindergarten. Da wusste ich noch wirklich gar nicht, was ich irgendwie später machen will. Ich kam so aus der Schule, dachte so, okay, krass, habe nie irgendwelche speziellen Hobbys gehabt oder Interessen. Ich wusste wirklich so gar nicht, was ich machen will. Und habe dann deswegen einfach ein FSJ erstmal gemacht und habe dann in diesem FSJ irgendwie nach, ich glaube, 6 Monaten gemerkt, okay, krass, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das will ich gar nicht machen. Und habe das dann abgebrochen. Und die Teamleiterin meinte zu mir dann auch so, ja, das kannst du doch jetzt nicht machen, du kannst es jetzt hier nicht vorzeitig abbringen. Man muss auch abbrechen, man muss halt auch mal was zu Ende bringen, was man anfängt. Und so waren wir halt beide unabhängig voneinander noch nie. Dass wir einfach irgendwas durchgezogen haben, um es durchzuziehen, auch wenn ich eigentlich weiß, das bringt mir am Ende nichts.
Ja, vor allem bei dir war das so, du hast da wenig Geld bekommen, musstest viel arbeiten und hast irgendwas gemacht, was dich am Ende zu nichts hinführt. Ja, warum muss ich es dann zu Ende bringen? Macht überhaupt keinen Sinn. Genauso mein Referendariat, was ich erst angefangen habe und dann nach 3 Wochen aber gemerkt habe, scheiße, wenn ich das so mache, dann können wir unser Online-Business nebenbei nicht aufbauen, weil das viel zu viel ist. So, dann habe ich auch gesagt, ja, breche ich ab, weil am Ende führt es zu nichts. So, und deswegen haben wir da halt ganz logisch einfach die Entscheidung getroffen, nein, machen wir nicht. Und so sind wir halt auch bei Online-Jobs halt immer vorgegangen, dass wir halt da auch recht rational mal bleiben konnten und uns einfach, wenn wir uns auf Jobs beworben haben, irgendwie die wir noch nie gemacht haben, ja, wir haben es einfach trotzdem gemacht und was ist der Worst Case denn, wenn am Ende der Auftraggeber unzufrieden ist, ja, der ist unzufrieden und dann, ja, nichts. So, und
werden wir vielleicht im schlechten Fall nicht bezahlt dafür und dann ist ja, es so gewesen. So.
Was ja nicht heißt, dass man nicht bezahlt, wenn man schlechte Arbeit macht, aber das wäre der Worst Case, wenn du halt kompletten Mist baust und der irgendwie super unzufrieden ist und da irgendwie mit dir feilschen will. Aber so, ja, und ist mir doch egal. So, das ist halt ein Lernprozess, ich hau da keinen übers Ohr. So, am Ende ist jemand unzufrieden und vielleicht, und das war's. Mehr kann ja nicht passieren.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Und man ist ja dann einfach auch sofort um Erfahrung reicher, ne? Weil auch so einen Kunden erstmal für sich zu gewinnen, ist ja immer ein Riesenthema, das überhaupt hinzubekommen und so. Dann irgendwie für sich auch eine Routine in der Arbeit zu entwickeln und ja, einfach zu lernen, auch als Freelancer zu arbeiten. Selbst wenn am Ende dann vielleicht mal hier und da ein Kritikpunkt von einem Auftraggeber ist. Aber du hast ja bis dahin einfach schon so unfassbar viel gelernt. Und wie schade wäre das, wenn du aus Angst quasi, dass es irgendwie ein Problem geben könnte, gar nicht losgehst und gar nichts machst, weil dann du gewinnst nichts, du kommst nicht weiter, du stehst auf der Stelle und ja, guckst doof aus der Wäsche eigentlich.
Ja, ne? Genau das ist das, was viele machen, während wir halt das so machen, dass wir halt uns einfach reinstürzen, unser Bestes geben und drauf hoffen oder uns drauf verlassen, dass wir halt uns so lange hinsetzen, dass es am Ende klappt. Und du ja genauso, als du irgendwie einen deiner ersten Jobs bei uns hattest, als du damals bei uns im Mentoring warst, du hast uns auch geschrieben, ich habe einen Job in diesem, keine Ahnung, in irgendeinem Bereich, so, ich weiß zwar noch gar nicht, wie das geht, aber kriege ich schon irgendwie hin. So, ja, genau. Und deswegen hast du den Job bekommen und hast halt viel mehr Fortschritte gemacht als andere, die sich vielleicht nicht trauen und die ganze Zeit nur hadern, ja, aber eigentlich von dieser Stellenausschreibung 95% kann ich, aber irgendwie bei diesem einen Punkt kann ich es vielleicht nicht, ich lasse es lieber mal. Ja, das macht am Ende den Unterschied.
Lustigerweise hatten wir das Thema gestern im Live-Coaching-Call, den ich gemacht habe mit unseren Teilnehmern. Und da gab es halt auch die Frage so, ja, ich bin doch so unsicher in den Dienstleistungen, ich möchte Verschiedenes ausprobieren, aber ich weiß, dass mir hier und da noch Skills fehlen. Wie kann ich denn damit schon rausgehen und wirklich ein Angebot irgendwie erstellen? Und ich habe dann auch die Anekdote von mir damals erzählt, dass ich wirklich einem Auftraggeber da eine Content-Strategie für Social Media verkauft habe und dann habe ich aufgelegt nach dem Telefonat und habe erstmal ChatGPT gefragt, wie erstellt man eine Content-Strategie? Weil das Ding ist, ich hatte da Bock drauf, ich wusste, was ich möchte, ich kannte so mein Ziel, mir hat dazwischen der Weg so ein bisschen gefehlt, aber ich habe einfach Selbstvertrauen gehabt und ich wusste, das Wissen, was ich brauche, das kann ich mir schon aneignen. Und jetzt natürlich in meiner Situation, ich war ja bei euch im Mentoring und ich wusste im schlimmsten Fall, ich habe ja sogar Ansprechpartner, ne? Also ihr hättet mir hier und da einen Tipp gegeben, so die Community hätte mir hier und da einen Tipp geben können. Also ich wusste, am Ende werde ich das schon hinbekommen. Und ein Auftraggeber, der jetzt mit einem Anfänger arbeitet, der weiß natürlich auch, dass vielleicht eine Sache mal ein bisschen länger dauert als bei einem erfahrenen Freelancer. Und dass da vielleicht auch nochmal eine Feedback Schleife dahinter ist. Das ist ja alles nicht schlimm. Ne? Learning by doing, alles ist ein Prozess.
Ja, genau. Und wie du sagst, dem Auftraggeber ist es ja auch bewusst, wenn er eine Person einstellt für 25, 30 Euro die Stunde, dann ist die halt noch kein Experte. Sonst würde man ja logischerweise schon 60, 70, 80 Euro die Stunde kosten. Von daher sind die Erwartungen ja auch gar nicht so, dass da komplett alles geliefert wird und da gar kein Fehler mehr drin ist oder sowas.
Genau. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man selbst dann weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie wirklich einen Job annehme, wo ich weiß, okay, diese eine Sache kann ich noch nicht so ganz, dass man sich dann selber auch vertraut, okay, ich kriege das jetzt aber hin, ich lerne das jetzt. Also das muss man dann, man will ja auch keine Scheiße da abliefern, ist auch klar, aber ich glaube, sobald man halt in so einer Situation ist, gibt man auch wirklich dann alles, dass man es jetzt hinkriegt. Und ich weiß auch zum Beispiel noch, unsere ersten Texting-Jobs, das waren ja Korrektur-Jobs, also da haben wir quasi wissenschaftliche, studentische Arbeiten korrigiert. Und ich weiß auch noch, ich habe ja Germanist studiert und dass wir da auch teilweise mit meinem fetten Ordner mit den Kommaregeln und sowas am Tisch saßen und diese Texte korrigiert haben und immer mal trotzdem nochmal geguckt haben, okay, krass, wie war das jetzt nochmal, muss da jetzt ein Komma hin. Aber wir haben den Job am Ende super erledigt, weil wir wussten, okay, wir sind jetzt nicht super spitzenmäßig im in Kommasetzung und sowas, weil klar, wir können sehr gut schreiben, aber da, hin und wieder gibt's ja immer mal, ne, so, dass man sich mal fragt, okay, kommt da jetzt hin oder nicht, aber wir wussten halt, wir setzen uns jetzt da hin und kriegen das dann auf jeden Fall auch hin, ne, das heißt, einfach sich selbst vertrauen, ja, dass man es dann auch wirklich, ja, einfach leisten kann.
Ja, und sich da weiterentwickelt und alles Notwendige tut, was genau eben notwendig ist. Wir saßen auch zum Beispiel mal auch für einen Job bis 3 Uhr nachts da, um das fertig zu kriegen.
Einfach für einen der ersten Jobs so.
Ja, ja, genau, so, weil wir halt wussten, nee, wir sagen jetzt nicht einfach, oh nee, schaffe ich nicht, sondern doch, wir setzen uns jetzt hin, solange wie es dauert, geben da Vollgas und am nächsten Tag war ich um 6.30 Uhr bei der Arbeit. War halt so, so, und das macht auch am Ende den Unterschied. Bist du halt eine Person, die sich in Ausnahmesituationen auch mal hinsetzt und, keine Ahnung, Gas gibt und auch mal vielleicht über die Grenze geht. Es muss ja nicht dauerhaft sein, aber wenn das mal sein muss in einer wichtigen Situation, und die waren wir halt immer, wir haben immer das Nötige dann getan, Und sowas entscheidet dann eben am Ende auch darüber. Wir hatten auch schon mal einen Coaching-Teilnehmer, der auch irgendwie einen Video-Editing-Job dann zum Beispiel gemacht hat und er wusste noch, boah, irgendwelche Effekte kann ich noch gar nicht. Der hat sich auch bis nachts dahingesetzt und hat dann gesagt, doch, ich mache das jetzt fertig. Natürlich kann man sagen, schaffe ich nicht. Man kann auch mal mit dem Auftraggeber mal drüber reden. Hey, ist das okay, wenn ich es dir morgen schicke? Ist ja kein Problem. Aber es gibt dann eben auch Menschen, die sagen, nein, ich schaffe das jetzt. Ich setze mich da jetzt hin und so lange, bis ich es halt geschafft habe, um es mir selbst auch zu beweisen vielleicht.
Ja, und vielleicht auch nochmal, das ist halt auch natürlich ein super cooles Gefühl. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie eine Drucksituation oder die scheiße ist oder sowas, sondern du bist ja gerade das erste Mal dabei, einen Online-Job zu machen als selbstständige Person und verdienst das erste Mal Online-Geld. Das heißt, wir waren auch super motiviert, das einfach zu machen. Ne? Das heißt, es war jetzt nicht irgendwie alles negativ, auch wenn es dann vielleicht mal anstrengend wurde oder sowas, sondern das war einfach die ganze Zeit so ein richtiges, wir waren halt richtig motiviert und on fire, das jetzt zu machen.
Das war nicht so wie für eine Prüfung lernen, wo du am nächsten Tag halt die Prüfung hast und du musst da jetzt bis nachts noch sitzen und denkst, boah, fuck, und es ist so eine Scheiße, sondern halt, ja, es kam aus uns, es war intrinsisch die Motivation.
Ja.
Das sage ich auch immer zu unseren Teilnehmern tatsächlich, wenn so die Frage im Raum steht, ja, aber wie soll ich denn so das Fachwissen dann überhaupt lernen und das ist doch so viel. Und da sage ich halt auch immer, das passiert von ganz alleine, weil wenn du was machst, woran du Interesse hast, woran du Spaß hast, so worauf du wirklich Bock hast und wo du auch einfach so deine persönlichen Stärken nutzen kannst, dann passiert das Lernen auch von alleine, weil du dich ja interessierst. Dann liest du dir hier mal was durch, guckst dir irgendwie was an, kaufst dir vielleicht mal ein Buch oder so. Und wenn du dann bei der Arbeit als Freelancer ein Problem hast, hast du eine ganz andere Motivation, das auch zu lösen. Dann guckst du nicht auf die Uhr und denkst, ah scheiße, eigentlich hatte ich vor einer Stunde Feierabend oder so, wie man das halt kennt. Na, dann hat man gar keinen Bock mehr darauf, das fertig zu machen. Ich weiß noch, wie ich mit Automationen so bei uns im Hintergrund gestartet bin. Am Anfang war das alles Bahnhof für mich, aber ich hatte da einfach Bock drauf, ich hatte da Interesse dran. Und wenn ich dann irgendwie so eine Fehlermeldung hatte, da saß ich da bis spät in die Nacht, weil mich das einfach interessiert hat und das fühlte sich für mich halt auch nicht an jetzt wie krass Arbeit oder es hat mich nicht geärgert und dadurch wurde ich natürlich auch Schritt für Schritt besser, ist ja ganz logisch, ne? Erzählt mal so ein bisschen von euren ersten Freelance-Jobs. Also gerade eben hattet ihr das Texting schon angesprochen. Ich weiß, ganz am Anfang habt ihr auch mal so Voice-Aufnahmen irgendwie gemacht für eine App. Das hattet ihr schon mal im Podcast erzählt. Gab es sonst noch irgendwie was? Was Exotisches vielleicht? Irgendwas Lustiges?
Erzähl mal. Also wenn du was Schmutziges hören willst, das haben wir nicht. Wenn du das mit exotisch meinst. Aber nee, tatsächlich waren es so die ersten Sachen. Der erste Online-Job, Freelance-Job, den wir hatten, war tatsächlich so Sätze einzusprechen für so eine, ich glaube, wir wissen am Ende noch nicht mal genau, was es war. Auf jeden Fall irgendwas Chinesisches und wahrscheinlich für eine App. Also wir wussten am Ende gar nicht, wo jetzt diese Sätze gelandet sind, die wir da eingesprochen haben. Aber das waren halt so richtig so random Sätze. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wir mussten, glaube ich, ein paar hundert Sätze oder so einsprechen.
500 jeder, glaube ich.
Genau, und dann einfach irgendwie sowas wie, ich gehe über die Ampel oder so ganz.
Die teilweise haben nicht mehr Sinn ergeben. Das stand irgendwie, ich gehe Ampel heute oder sowas.
Vielleicht oh war die App noch nicht so gut.
Und Alex, du hast ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung SEO geschaut damals. Hast du dann auch Jobs in dem Bereich gemacht? Wie war das?
Nee, SEO war im Grunde, das war, wir haben mal ein unbezahltes Praktikum gemacht einfach, weil wir irgendwie Fuß fassen wollten, irgendwie mit irgendwas mal starten, in Umsetzung kommen und da, also war einfach in einer Studentengruppe, wurde dann nach dem SEO-Praktikum irgendwie gefragt, ne, also wurde ausgeschrieben.
Genau, das war, glaube ich, so das Erste, was wir so konkret mal gesehen haben, in welchem Bereich man online arbeiten kann. Also da hatten wir noch nicht mal Plan von Texting oder sowas, da haben wir einfach nur das erste Mal irgendwie so gesehen, so, okay, krass, das ist scheinbar ein Bereich, in dem man irgendwie online arbeiten kann.
Da haben wir nicht mal gecheckt, dass es Freelancing ist, sondern wir dachten einfach, okay, ja, Suchmaschinenoptimierung ist eine Dienstleistung, die kann man erbringen. Und dann bin ich da halt losgegangen. Ich habe mich da halt zum Beispiel immer drin weitergebildet, weil das ja die einzige Richtung war, die ich damals gesehen habe. Das war zum Beispiel das, wo ich mich dann vor der Arbeit um 5 Uhr oder 4.30 Uhr schon hingesetzt habe, um dafür zu lernen. Aber ich habe nie in dem Bereich wirklich gearbeitet, weil das wirklich sehr umfangreich ist, muss man schon sagen. Also ist wesentlich umfangreicher, als jetzt irgendwie virtueller Assistent zu sein oder zu texten oder Kundensupport zu machen, weil du halt wirklich sehr, sehr, also ganz, ganz viele Faktoren spielen da rein. Also Suchmaschinenoptimierung, SEO ist ja, ich helfe anderen Websites zum Beispiel, dass sie oben bei Google angezeigt werden, wenn Schuhe kaufen wenn jemand Schuhe kaufen eingibt bei Google, dass im Idealfall der Schuhshop da auf Seite 1 direkt ganz oben angezeigt wird. Das ist ja Suchmaschinenoptimierung und da spielen halt irgendwie 200 Faktoren oder sowas eine Rolle, die das beeinflussen. Deswegen war das so viel, dass ich in dem Bereich gar nicht gearbeitet habe, aber dadurch bin ich aufs Texting gestoßen, glücklicherweise, weil das ein Teil von der Suchmaschinenoptimierung ist, weil auch die Texte da eine Rolle spielen. Deswegen, genau, kein Job in dem Bereich, aber er hat mich genau dahin geführt, wo ich dann letztendlich ja sehr lange gearbeitet habe.
Das bringt also was, einfach mal Augen und Ohren offen zu halten.
Ja, zu machen auch.
Ja, und nach rechts und links zu gucken und nicht nur irgendwie das auf dem Schirm zu haben, was man vielleicht bisher irgendwie gemacht hat oder was man schon mal gehört hat, sondern dass man auch einfach offen ist für alles, was da sonst noch so gibt.
Deswegen empfehlen wir unseren Teilnehmern ja auch immer genau aus solchen Gründen, dass sie eben nicht sich in einer Dienstleistung weiterbilden und dann irgendwann damit rausgehen oder nur jetzt sagen, ich mache jetzt nur Social Media Management oder ich mache jetzt nur Podcast-Schnitt.
Das heißt nicht, sich am Anfang schon irgendwie positionieren oder so.
Ja, und auch nicht auf eine Dienstleistung komplett festlegen, wenn sie da nicht schon irgendwie lange drin gearbeitet haben und wissen, dass sie genau das machen wollen. Das ist halt selten der Fall. Genau aus dem Grund einfach, am Ende verschwendest du deine Zeit, weil du dann vielleicht nach 5 Monaten merkst, oh wow, ich habe die ganze Suchmaschinenoptimierung gemacht, aber Social Media hätte mir viel mehr gelegen oder Texting hätte mir viel mehr gelegen. Und genau das wollen wir eben nicht, weil man eben sich selbst als Selbstständiger noch gar nicht kennt. Du weißt gar nicht genau, was liegt dir wirklich, weil die ganze Dienstleistung kennst du ja gar nicht, irgendwie aus dem normalen Leben. Und das kann man eben verhindern, indem man sich wirklich ausprobiert in verschiedenen Bereichen und da irgendwie so überall so ein bisschen reinschnuppern kann und auch Geld verdient ja nebenbei und dann seine Richtung finden kann.
Absolut. Würde ich auch genauso unterschreiben. Habe ich ja damals auch genauso gemacht. Ich habe einfach alles Mögliche ausprobiert. Dann in der Praxis super schnell gemerkt, okay, das liegt mir nicht. Und so dann langfristig natürlich irgendwie Expertise aufgebaut, mich auf eine Sache auch konzentriert. Und das einfach als ganz normalen Weg quasi gesehen. So, das heißt, ihr habt dann irgendwann eure ersten Freelancing-Jobs gehabt, paar verschiedene Sachen gemacht, euch auch einfach ausprobiert. Und dann kommt der ganz besondere Tag. Irgendwann schreibt man die allererste Rechnung. Wie war das für euch?
Erstmal dachten wir, scheiße, wie schreibt man eine Rechnung?
Ja, genau, aber haben wir dann hingekriegt. War dann auch gar nicht so schwer, wenn man halt einfach weiß, was man draufschreiben muss. Und da wissen wir auch noch, wie das war, dass wir wirklich das erste kleine Geld da eingegangen ist. Das waren, glaube ich, von diesen Sprachaufnahmen. Das war echt nicht viel am Anfang, ja. Das waren ja irgendwie, weiß ich nicht, wie viel das war.
20 Euro pro Person oder 40.
Ja.
Ich glaube 20 sogar.
Aber egal, wie wenig das war so ein geiles Gefühl, einfach das erste Mal ganz von selbst einfach online jetzt Geld verdient zu haben. Also das, glaube ich, können alle von uns unterschreiben, die bei uns das auch erlebt haben, unsere Coaching-Teilnehmer. So, sobald dein erstes Geld mal da ist, das ist so ein cooles Gefühl, weil du einfach weißt, okay, krass, so diese Schwelle ist überschritten, ob man jetzt irgendwie nicht weiß, ob das jetzt wirklich funktioniert für einen, ob man das schaffen kann. Und ja, ab dem Zeitpunkt weißt du, ja Mann, es klappt für mich, dass ich online Geld verdiene.
Jemand hat mir jetzt wirklich gerade Geld bezahlt dafür, dass ich zu Hause hier irgendwas gemacht habe. Das ist halt so krass, das hatten wir auch im Kundensupport, das war unser zweiter richtiger Job, dass wir dann zusammen auf dem Sofa saßen und quasi unsere Zeit tracken konnten und wussten, okay, wieder 15 Euro rein, wieder 15 Euro rein, wieder 15 Euro rein. Auf einmal hatten wir irgendwie 1000 Euro dann irgendwann zusammen, dachten, boah, wir sitzen hier einfach auf dem Sofa, wir trinken Kaffee zu Hause, wir sind zu zweit, wir müssen nicht irgendwo hinfahren gerade, wie ich sonst ja mal zur Post, halt bei scheiß Wetter, was auch immer, 100 Pakete am Tag ausliefern, 500 Briefe, ich sitze hier gerade einfach und verdiene Geld, wie geil ist das bitte, das ist ein unglaubliches Gefühl.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo das Ganze wirklich real wird, weil selbst wenn man schon arbeitet als Freelancer, dann hat man trotzdem immer noch so diesen Moment, wo man denkt, irgendwie kann ich mir das gerade nicht vorstellen, weil ich gehe eben nicht raus in ein Büro, stempel mich vielleicht ein oder so, sondern ja, wenn man möchte, ist man halt zu Hause oder sitzt vielleicht in einem Café irgendwo auf der Welt. Und wenn man dann die erste Rechnung geschrieben hat, dann wird das plötzlich greifbar und real. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Reality-Check-Moment, ja, den ganz viele haben, wo man einfach etwas jetzt physisch nicht dafür bekommt, weil man bekommt es ja aufs Bankkonto. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also man hat plötzlich so diesen Gegenwert und hat dann den Moment, dass man begreift, okay, das funktioniert wirklich.
Ja, deswegen, das ist auch so, wenn wir jetzt zurückblicken, so auf die ganzen Jahre, die wir schon im Business sind, wenn ich jetzt vergleiche unser erster Monat mit 50.000 im Monat, was auch so ein Meilenstein einfach war, die wir verdient haben, wenn ich das vergleiche mit dem ersten verdienten Geld, da ist das erste verdiente Geld immer noch viel geiler, auch wenn es viel, viel weniger logischerweise war. Trotzdem ist das halt viel prägender gewesen und viel größerer Meilenstein, einfach weil es so eine ganz andere Welt auf einmal wahr gemacht hat, real gemacht hat, während, ja, auch höhere Summen irgendwann halt auch cool sind, natürlich, auch auf die kann man stolz sein, aber
die verändern halt nicht mehr so
genau,
viel im Kopf, ne?
Genau, genau, ja, ja, das ist halt.
Ja, und vor allen Dingen auch im Leben so, ne, wenn man dann real wirklich begriffen hat, dass man jetzt online Geld verdient und dementsprechend sich die Tür zu diesem Leben, was man sich wünscht, sich wirklich öffnet. Ich bekomme jetzt online Geld, ich arbeite online, ich bekomme mein Geld darüber, ich kann sitzen, wo ich möchte. Das ist ja der Moment, wo man das wirklich realisiert und begreift und auch merkt, okay, wenn ich möchte, kann ich jetzt dort leben oder dort leben, ich kann dahin gehen und mein Leben einfach frei gestalten, weil das, was ich tue, das ist hier kein Luftschloss, sondern das passiert wirklich. Wie sahen denn damals so eure Tage als Freelancer aus? Habt ihr dann noch die Nebenjobs gehabt oder wann habt ihr euch dann konkret so aufs Freelancing konzentriert?
Ja, also auf jeden Fall haben wir eine ganze Zeit das neben unseren Nebenjobs erstmal gemacht. Also es war
2 Monate, glaube ich.
Ja, also ich vielleicht mal ums
Sabinas Zeitverständnis wieder.
Scheiße, ich schon wieder. Also was ich meine ist so, die allerersten Anfänge, so dass wir gecheckt haben, man kann online arbeiten und so den allerersten Online-Job hatten wir tatsächlich schon, glaube ich, Ende 2019. Aber das war wirklich so der erste kleine Job und da zum Beispiel sind wir danach noch irgendwie einen Monat auf die Philippinen gereist und haben da nicht mal unsere Laptops mitgenommen. Das heißt, es war noch nicht so real für uns, dass wir jetzt wissen, okay, wir arbeiten jetzt online. So. Das heißt,
okay, also noch nicht so dieses digitale Nomadentum.
Genau, sondern halt erstmal so, okay, wir haben da jetzt gerade einen Online-Job und den kann man ja, weil Freelancing ja so flexibel ist, ja jederzeit auch quasi sagen, so, ich arbeite jetzt gerade nicht, ne, also pausieren und sowas. Deswegen sind wir da halt weggereist, hatten die Laptops nicht mal dabei. Aber als wir dann so richtig angefangen haben wieder und gemerkt haben, okay, krass, das klappt jetzt wirklich und wir können jetzt wirklich damit Gas geben und damit auch unseren Traum vom Reisen einfach erfüllen, da haben wir dann wirklich noch, ich glaube, 2 Monate haben wir noch das dann quasi mit den Texting-Jobs gearbeitet und dann auch wirklich gemerkt, okay, krass, wir können jetzt kündigen. So, wir verdienen jetzt gerade dadurch so viel, dass wir einfach unsere Nebenjobs nicht mehr brauchen.
War ja schon relativ schnell dann eigentlich, oder?
Ja, ziemlich schnell.
Ja, auf jeden Fall. Und die, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, so auf den Alltag, das war halt natürlich Doppelbelastung dann zu dem Zeitpunkt. Also ich war halt Vollzeit bei der Post, beziehungsweise im Ref dann auch und habe mich dann halt, wie gesagt, um 4.30 Uhr schon hingesetzt, habe schon irgendwie gearbeitet. Dann bin ich um 5:45 zur Arbeit gegangen, habe dann zwischendurch halt die ganze Zeit noch Podcasts gehört oder irgendwelche Weiterbildungen, die ich irgendwie per Hören halt beim Fahren dann hören konnte, in der Mittagspause teilweise, wenn ich irgendwie eine Tour hatte bei der Post, die bei mir zu Hause lang geführt hat, bin ich noch schnell nach Hause gegangen, habe da noch weitergearbeitet und dann nach der Arbeit auch nochmal weitergearbeitet.
Und wir hatten auch kein Wochenende. Das heißt, wir haben auch wirklich sehr lange gar keine Wochenenden gehabt, weil wir halt wirklich jede freie Minute genutzt haben, um uns das Freelancing aufzubauen. Also man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja keinen irgendwie, der uns irgendwas gezeigt hat. Also wir hatten ja kein Coaching oder Mentoren oder irgendwas. Das heißt, wir haben uns ja wirklich alles von null auf selber irgendwie aneignen müssen oder beibringen müssen, zeigen müssen. Und deswegen haben wir da halt auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt einfach und hatten dann im Grunde wirklich jede Freizeit, die wir haben wir dann da reingesteckt.
Aber wollten wir auch, ne? Es war jetzt nicht so, dass wir mussten, so, wir müssen jetzt 7 Tage machen, ich muss vor der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit was machen, sondern wir waren einfach so motiviert. Ich wollte halt möglichst schnell mein Ziel erreichen, so. Deswegen war das wirklich aus uns heraus.
Unser Leben hat sich im Grunde darum gedreht, dass wir uns jetzt diesen Traum damit erfüllen können.
Ja.
Ja.
War ja bei mir damals genau dasselbe. Ich habe ja zu Alex am Telefon gesagt bei unserem ersten Gespräch, so in 3 Monaten will ich bitte Deutschland verlassen und dann auch quasi mein komplettes Geld online verdienen. Und Alex nur so, ja, okay, dann machen wir das. Und ich so, okay, dann machen wir das. Und ich wusste, dass die nächsten Monate dann natürlich anstrengend werden. Aber es war halt nicht dramatisch, weil ich hatte mein Ziel so klar vor Augen. Ich hab mir einfach gedacht, okay, alles, was ich jetzt an Ressourcen habe, stecke ich da rein. Weil je mehr ich jetzt mache, desto schneller bin ich mit dieser Doppelbelastung halt auch wieder fertig. Und ich glaube, ja, natürlich, es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, dass das nie auch mal anstrengend ist. Es ist auch mal anstrengend, definitiv. Aber man weiß ja, wofür man es tut. So, man hat sein Ziel, man hat seine Vorstellung vom Leben, man weiß, wofür man es tut. Und vor allen Dingen weiß man ja auch, dass das nicht für immer ist. Dann ist das mal 3-4 Wochen anstrengend, ja, da beißt man mal die Zähne zusammen. Aber dafür ist ja das, was am Ende rauskommt, im besten Fall natürlich das, was man sich wünscht, ne?
Ja, und wenn man das nicht bereit ist zu tun, ganz ehrlich, dann hat man auch so ein Leben nicht verdient, muss man halt auch sagen. Also wenn man sagt, ja, ich arbeite Vollzeit und jetzt irgendwie nebenbei mir noch was aufzubauen, ist mir zu anstrengend, ja, dann wird's halt auch nichts, weil du es dir nicht verdienst.
Absolut. Ich hatte letztens erst jemanden im Orientierungsgespräch und die Person hat zu mir gesagt, ja, aber ehrlich gesagt, also jetzt irgendwie in meiner Freizeit da was zu machen, Nee, habe ich jetzt auch keine Lust zu. Und da denke ich mir halt, okay, aber was erwartest du denn, dass du mit mir telefonierst und ich dir jetzt jeden Monat 10.000 Euro überweise? Also, sorry, Leute, das wird so nicht passieren. Wir stehen nicht für passives Einkommen.
Ja, wenn nicht in der Freizeit, dann in der Arbeitszeit, ne? Dann muss der Job halt weg.
Ja, oder man macht's smart, wenn man im Homeoffice ist vielleicht. Da kann man ja hier und da auch immer mal eine Stunde abzwacken, ne?
Ja, aber vielleicht nochmal so kurz als Tipp, vielleicht jetzt im Nachhinein auch, wir würden es auch oder tun es auch, dass wir es immer empfehlen würden, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie sonst was auf der hohen Kante liegen hast, dann baust du auch wirklich nebenberuflich auf, weil du einfach dann jederzeit oder sobald du merkst, dass du durch die Freelancing-Jobs genug verdienst, kannst du einfach deinen Job ablösen oder auch erstmal reduzieren die Stunden, das geht ja auch, aber das nimmt einfach total auch diesen finanziellen Druck raus, dass du jetzt irgendwie schon gekündigt hast und jetzt von 0 auf 100 das auf einmal direkt funktionieren muss. Das heißt, es kann ja auch klappen, ne, auch sehr schnell, aber das nimmt einfach total den Druck raus, wenn du es einfach nebenberuflich aufbaust. Das heißt, du hast hier die Sicherheit, dass du noch irgendwie dein Einkommen hast. Und wenn du irgendwie merkst, okay, das klappt, ich habe meine Jobs, ich weiß auch, wie ich weiterhin Jobs bekomme, dann kannst du es halt ablösen. Also würden wir auch schon jetzt auch rückblickend wieder so machen, dass wir es auch nebenberuflich uns aufbauen.
Ja, also so das eine mit dem anderen dann einfach ein bisschen austauschen quasi.
Genau, ja.
Okay. In eurer Freelancing-Zeit. So, ihr habt eine Weile als Freelancer wirklich gearbeitet in verschiedenen Jobs. Gibt's irgendwas Verrücktes, was euch da passiert ist? So ein Fail oder irgendeine Story, die euch im Gedächtnis geblieben ist?
Boah, also ich glaube, wir sind echt recht gut durch die ganze Sache durchgekommen. Also ich glaube, wir hatten nie so richtig große Fails oder so irgendwelche Riesenfehler oder sowas. Fällt dir irgendwas ein, Alex?
Hattet ihr mal weirde Kunden oder so?
Ich hatte zum Beispiel mal einen Post gemacht, wo ich auf Kundengewinnung gegangen bin. Und der wurde komplett gehatet. So, die einen waren, finde ich cool, und die anderen, der Großteil war, die haben es komplett gehatet einfach, weil ich so einen sehr triggernden Post geschrieben habe, sehr provokanten, mit sehr starker Message, also im Grunde perfekt wie irgendwie Christian Wolf von Moore, der also polarisiert hat meinen Post und deswegen, also Aufmerksamkeit hatte ich, ganz viele Likes, ganz viele Kommentare, aber das war so ein Punkt, wo ich auch dachte, wow, what the fuck, was geht hier denn ab jetzt?
Vor allem, weil du das nicht extra gemacht hast, nee, du wolltest genau. Aufmerksamkeit ja, natürlich ja. erregen, mhm. weil du halt Kundengewinnung betrieben hast, aber ja nicht mit der Intention, dass du jetzt irgendwie zehn Leute triggern willst.
Gar nicht, ich wollte halt irgendwie gar keinen irgendwie angreifen oder irgendwie so, wie das halt viele machen, so ich irgendwie bash jetzt irgendeinen anderen, damit ich jetzt irgendwie Aufmerksamkeit bekomme. Es war einfach nur so ein, ich habe halt meine Textdienstleistung verkauft, so habe da irgendwie so zwei Frauen rausgesucht, so als Bild einfach, die irgendwie, die eine guckt so, die andere guckt so und hab dann gesagt so, hey, was denkst du, wer von beiden wird kaufen? Also einfach nur cool gemacht, ich finde das immer noch ganz cool, aber ich verstehe jetzt, warum quasi die Leute da so getriggert von wurden, weil ich mich einfach sehr als Experten dargestellt habe, der ich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht war, so deswegen, das war sowas, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, dass da der Samstag im November 2020, glaube ich, so war, dass ich da auf jeden Fall sehr auf Trab gehalten wurde mit dem nächsten Hate-Kommentar und so weiter.
Also hast du dir da mal einen ordentlichen Shitstorm abgeholt?
Ja, aber auch einen Kunden, muss man auch sagen. Ich habe auch einen Kunden gewonnen.
Guck mal. Also Alex Wolf, ne? Der alte Influencer hier. Ja, aber gut, dass du dich danach nicht zurückgezogen hast, sondern dass du am Ball geblieben bist und dich nicht hast unterkriegen
lassen. Ja, letztendlich, wenn man es halt so betrachtet, wenn ich halt auf alles scheißen würde, dann ist es ja nichts passiert. Ich habe keinem wehgetan, ich habe keinen beleidigt. Am Ende habe ich einen Kunden gewonnen. Es hat sich für mich halt scheiße angefühlt in dem Moment. Aber ich habe am Ende auch daraus gelernt und weiß jetzt auch, zum Beispiel, was ich unseren Teilnehmern sagen kann, wenn die irgendwann einen Post formulieren, wie die sich da verkaufen können oder was das eventuell auslösen kann, wenn man halt so eine sehr starke Message hat. Deswegen am Ende ist halt nur, jetzt ist eine Podcast-Geschichte geworden, es ist irgendwie ein Learning für unsere Teilnehmer, es ist für mich ein Learning gewesen und ich habe einen Kunden gewonnen. Also besser kann es im Grunde gar nicht sein, auch wenn der Tag sich halt nicht so geil angefühlt hat.
Ja, also trotz Fail, keiner ist zu Schaden gekommen, alles wunderbar.
Genau.
Und Sabina, bei dir, gibt es irgendwie so eine Story, die wir vielleicht auch noch nicht gehört haben hier?
Ich glaube, so einen richtigen Fail nicht. Ich hatte mal einmal, glaube ich, einen Texting-Job war das, glaube ich, oder auch irgendwie zum Korrekturlesen, glaube von einem Kochbuch. Und dann war das so, dass die Auftraggeberin, genau, wir haben, glaube ich, den Auftrag gekriegt, oder ich habe diesen Text bekommen, den ich korrigieren sollte. Und dann hat sich die Auftraggeberin, glaube ich, ein, zwei Tage nicht mehr gemeldet. Und ich dachte, okay, ich fange einfach schon mal an. So, das war so einer der ersten Aufträge, den wir so hatten. Dann habe ich angefangen, das zu korrigieren und habe auch, glaube ich, einige Stunden an der Arbeit reingesteckt. Mhm. Und dann ein paar Tage später hat die sich dann wieder gemeldet und gesagt, nee, ich hatte jemanden anderen gesucht. So, das heißt, ich habe die ganze Arbeit umsonst gemacht, aber eines der wichtigsten Learnings, fange nicht an, bevor nicht irgendwas ganz klar abgesprochen ist. So, das heißt, man braucht nicht immer einen Vertrag oder sowas. Es läuft also online oft nicht so, dass man jetzt irgendwie einen richtigen Vertrag braucht oder so, aber es war halt nicht fest angesprochen. Ich bin einfach so ein bisschen naiv halt reingegangen, dachte, okay, ich fange einfach schon mal an, so, ne, wird schon klappen. Also
vor unser allem, Learning mit Deadline war. Also das war irgendwie, ich brauche das innerhalb von 3 Tagen und dann dachte ich, okay, scheiße, jetzt am Ende, wenn sie dann sagt, ja, hier, wo ist der Text so und keine Ahnung.
Für mich klang es so ein bisschen schon fest, aber war es scheinbar noch nicht, deswegen auch wieder direkt ein Learning für uns, so ey, mach einmal klar, dass es alles in trockenen Tüchern ist, dass du dort wirklich starten darfst.
Ja, ich glaube 80 Seiten waren das, die du korrigiert hast.
Und Sabina, hast du es ihr dann trotzdem geschickt, weil du eh fertig warst, so danke bitte,
nee, gern geschehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, glaube ich nicht, weiß nicht mehr genau, aber ja.
Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Learnings gesprochen auf dem Weg. Dinge, die euch natürlich auch dann irgendwie aufgefallen sind. Dinge, die ihr gelernt habt, vielleicht auch während der Fails. Was sind denn generell so Learnings, die ihr hattet? Oder vielleicht auch Eigenschaften, die sich entwickelt haben? Wie hat sich euer Charakter verändert über die Zeit? Also gibt's so in eurer Freelancing-Zeit, gab es da irgendwie was, was ihr dazugelernt habt und wo ihr sagt, wären wir den Weg nicht gegangen, dann hätten wir das vielleicht heute gar nicht so.
Bei mir auf jeden Fall etwas, was ich sofort, seit wir gestartet sind, damit direkt gespürt habe, was ich vorher noch nie kannte aus meinem ganzen Leben, und zwar, dass ich wirklich mal intrinsische Motivation hatte, irgendwas durchzuziehen oder irgendwas aufzubauen. Also wirklich diszipliniert zu sein, mich da wirklich nachts auch mal hinzusetzen, was zu machen, weil ich hatte halt nie, wie Alex zum Beispiel früher, hatte ja quasi eine kleine Fußballkarriere und war da schon sehr diszipliniert und sowas, aber ich hatte sowas halt nie. Das heißt, ich kannte das von mir gar nicht, dass ich wirklich mal irgendwie richtig Bock auf was hatte, mir was irgendwas zu erschaffen oder sowas oder irgendwie mal wirklich diszipliniert sein zu müssen. Und das war im Grunde so, sobald wir angefangen haben, damit war das so direkt, okay, krass, richtig geil, das mache ich jetzt und das mache ich, bis ich umfalle. So, das habe ich so direkt ab dem ersten Job oder sogar vorher schon wirklich gemerkt, ja.
Und vielleicht noch, was wir beide haben, was ich jetzt aber auf jeden Fall noch sehr gut weiß, Eigenverantwortung übernehmen, auch als Dienstleister. Also ich bin jetzt kein Angestellter mehr, ich bin Dienstleister. Und wenn ich jetzt einen Job annehme, dann ist es auch meine fucking Verantwortung, das jetzt irgendwie abzuliefern und irgendwie als Nötige dazu zu tun. Und nicht irgendwie jetzt meinem Arbeitgeber, der es dann ja nicht mal war, es war ein Auftraggeber, irgendwie die Schuld zu geben, dass es ein blöder Auftrag war oder dass ich jetzt ja irgendwie keine Zeit mehr habe oder dass ich jetzt Feierabend machen will, keine Ahnung. Sondern dass ich jetzt ein Dienstleister bin und meine Arbeit auch gut machen will und dafür Verantwortung übernehme. Und wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel in Sie-Form geschrieben habe als Texter und der Auftraggeber wollte eine Du-Form und ich habe aber am Anfang nicht gefragt, was ihm lieber ist, denn es ist halt meine Verantwortung, mein Fehler, dass ich halt nicht genug Fragen gestellt habe und ich übernehme jetzt die Verantwortung eben und ändere das dann wieder. Also das war halt nochmal ein großer Punkt, weil ich früher halt auch so war, immer Chef ist schuld, Professor ist schuld, Uni ist schuld, dass sie irgendwie alles immer auf einen Tag legen, keine Ahnung. So, und das hat sich halt komplett geändert, dass wir ab dem Zeitpunkt waren, okay, wir sind für uns verantwortlich und wir übernehmen auch die Verantwortung für alles.
Mhm. Und so an Skills oder so, also ihr habt euch ja so ein bisschen durch die Dienstleistung auch durchprobiert, gab es da jetzt rückblickend irgendwie Sachen, wo ihr vielleicht vorher gedacht hättet, boah, das hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das liegt, dass ich das hinbekomme, wo ihr heute quasi das so ein bisschen belächelt und sagt, boah, cool, nur durch den Weg habe ich das irgendwie gelernt.
Tools auf jeden Fall. Also viele denken auch, das ist auch bei unseren Teilnehmern immer so am Anfang, dass sie denken, boah, irgendwie da braucht man die Tools, die muss man können und sowas. Und Tools kann man innerhalb von einer Stunde oder sowas lernen. Das ist halt nie was Kompliziertes. Es ist kein Flugzeugcockpit, wo man irgendwie die ganzen Knöpfe lernen muss, sondern oft sind halt Tools einfach ganz einfache Dinge. So, da kriegt man eine Einarbeitung oft ja von Auftraggebern noch irgendwie zu ganz verschiedenen, womit die halt arbeiten, genauso wir mit unserem Team. Wir arbeiten auch mit bestimmten Tools und zeigen unseren Freelancern dann halt, wie die zu benutzen sind, was die zu tun haben. Und das war halt so, dass wir am Anfang dachten, boah, das könnte dieser IT-Gedanke wieder, ne? Wir sind keine ITler, dass wir da dachten, boah, das könnte schwierig werden. Und da haben wir halt sehr, sehr schnell halt sehr viel gelernt. Also einfach, weil wir mit verschiedenen Auftraggebern in Berührung mit verschiedenen Tools kam. Das war halt ein wesentlicher Punkt.
Genau, zum Beispiel hatten wir einen Kundensupport-Job, da haben wir für einen Online-Shop quasi den Kundensupport übernommen und hätte der Auftraggeber mir von vornherein jetzt irgendwie gesagt, ja, der Job hier, da machst du quasi Kundenbetreuung, das läuft aber alles über unsere Seite Shopify, das ist quasi so ein Host von einem Online-Shop. Da hätte ich auch gesagt, okay, nee, stopp, das kann ich nicht, mache ich nicht oder sowas. Aber es war halt wirklich so, okay, der lernt dich da kurz ein, zeigt dir das, was du wissen musst und dann kannst du das auf einmal machen. So, das ist halt wirklich am Ende nicht so schwer und man sollte einfach nicht so viel Angst davor Auftragsvorhaben für irgendwelchen Programmen oder Seiten, die man noch nicht kennt, weil die allermeisten Auftraggeber sind halt auch bereit, dich einzulernen. So, das heißt, die wissen ja, genau wie man das auch aus normalen Angestelltenjobs kennt, wenn du irgendeinem neuen Unternehmen anfängst, dann ist denen ja auch klar, dass du jetzt nicht irgendwie die firmeninternen Seiten und sowas bedienen kannst. Und genau das Gleiche ist es online. Das heißt, die lernen dich halt ein, zeigen dir kurz alles, was du für den Job brauchst und ja, dann kannst du es einfach umsetzen, so.
Ja, und der, glaube ich, was wir am meisten sonst noch gelernt haben, ist halt Verkaufen, Verkaufspsychologie. Da haben wir uns halt direkt als Texter sehr eingearbeitet. Ich habe da vor allem viel Bücher gelesen und sowas, weil ich ja direkt auch als Copywriter gestartet habe.
Also Werbetexter.
Und, ja, genau. Und da haben wir halt sehr, sehr viel gelernt. Also das ist auch, glaube ich, das Wertvollste mit, was wir jetzt eben auch jetzt noch für alles nutzen, was wir unseren Teilnehmern weitergeben, einfach, dass wir wissen, wie man verkauft, wie man seine Dienstleistungen verkauft, wie man sich verkauft als Person auch irgendwo. Wenn du für irgendwas eingestellt wirst, dann verkaufst du dich selbst. Wenn du jemandem eine Idee verkaufst, dann irgendjemandem, keine Ahnung, überzeugst, irgendwie mit dem Urlaub mitzufahren oder sowas, dann verkaufst du dem den Urlaub. Wenn du dem sagst, hey, lass mal in das Restaurant gehen, dann verkaufst du dem das Restaurant. So, und das haben wir halt komplett gelernt, wie das Leben einfach so funktioniert, also wie man eben seine Dienstleistungen dann auch verkaufen kann, was halt super, super wertvoll in allen Lebenslagen ist.
Ja.
Mega, kann ich auch nur so unterschreiben, weil man es einfach in so vielen Situationen gebrauchen kann und vor allem natürlich einfach so im Business-Kontext, ne? Selbst, blöd gesagt, wenn man nach 10 Jahren gerne wieder ein Angestelltenverhältnis hätte, so wenn man das Wissen hat, wenn man das Know-how hat, dann wird ein Bewerbungsgespräch für dich eine Lachnummer, wirklich.
Ja, ja, genau.
Wenn ihr heute nochmal mit dem Freelancing starten würdet, komplett blauäugig, welche Dienstleistung würdet ihr anbieten? Also der Markt hat sich ja auch so ein bisschen verändert, ne? Wir beobachten das ja natürlich auch immer alles fleißig. Was wäre heute so eine Dienstleistung, auf die ihr vielleicht Bock hättet und warum?
Wenn wir mit unserem jetzigen Wissen, meinst du, als Freelancer wieder arbeiten würden?
Mhm, genau.
Okay, also bei mir wäre das dann nicht mehr Texting, sondern tatsächlich was Kreatives. Und das wusste ich vorher auch gar nicht. Das weiß ich jetzt halt durch die ganze Online-Arbeit-Erfahrung mit den ganzen Jahren, dass mir das echt Spaß macht, was Kreatives zu machen. Und aber auch so ein bisschen was Strategisches. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich solche Sachen mache wie Werbeanzeigen gestalten oder sowas. Das heißt, dass ich irgendwie für einen Auftraggeber arbeite, mit dem so ein bisschen brainstorm, okay, was kommt bei der Zielgruppe gut an, also ein bisschen so strategisch analysieren und das dann aber auch zu gestalten. Also das könnte ich mir schon echt sehr gut vorstellen bei mir, weil das habe ich zum Beispiel einfach nur gemerkt, indem ich für unseren eigenen Instagram-Account damals zum Beispiel bei Canva viele Sachen gestaltet habe. So, da bin ich komplett in einem Tunnel, wenn ich sowas mache, kann ich 8 Stunden am Stück machen, ohne was du erst nicht merkst, nicht mal. Das macht mir richtig Spaß. Sowas wäre das dann, ja.
Und muss man dazu sagen, ist natürlich auch, wer ja sehr gut bezahlt, ne? Also unter 100 Euro die Stunde wäre das definitiv nicht zu haben, so eine Dienstleistung. Und deswegen spielt das natürlich auch, ja, nee, das war jetzt nur Spaß eigentlich, ne? Aber
das war jetzt genau, wenn ich jetzt von früher nochmal starten würde bei null, wo ich ja auch noch jetzt irgendwie dann keine Erfahrung habe, würde ich halt sowas machen, ja, genau.
Und Alex, bei dir?
Online-Marketing auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde tatsächlich so ein bisschen Strategieberatung gerne machen, also strategische Beratung, Funnel-Aufbau mit, also so ein bisschen das verkaufspsychologisch überwachen, ob da alles stimmt, ob die Prozesse stimmen, ob das richtig verkauft wird. Also Marketing im Grunde tatsächlich, also eine Marketing-Beratung geht ja wieder in Richtung anderes Business als Freelancer, aber so ein bisschen vielleicht auch die Umsetzung, wo ich sagen kann, hey, hier zum Beispiel in der Präsentation, das passt nicht, da holst du dir am falschen Punkt ab, die stehen noch hier. Das heißt, dass da einfach alles zusammenpasst, dass man das Marketing optimiert.
Auch spannend, wie sich das so entwickelt über die Zeit, ne? Also ich kenne das ja auch von meinen 1,5 Jahren jetzt in der Selbstständigkeit, dass sich das ordentlich verändern kann. Eure Zeit in der Selbstständigkeit ist ja noch mal viel länger als meine. Und ich finde das immer total spannend zu sehen, wie sich das so im halbjährlichen Takt oder jährlichen Takt verändert. Natürlich mit allem, was man einfach so lernt und wie man sich auch vor allem von der anderen Seite noch mal kennenlernt.
Ja, absolut. Das, und vor allem würden wir jetzt, oder wenn wir diesen Podcast hier in so einer Form vielleicht nochmal in 3 Jahren machen, kann es wieder ganz anders aussehen, weil wir am ganz anderen Punkt stehen und wieder ganz andere Interessen entwickelt haben. Vielleicht sage ich dann nächstes Mal, boah, ich würde super gern Achtsamkeitscoaches irgendwie unterstützen, weil das halt voll mein Thema geworden ist. Kann sein, aber das ist halt das Schöne, dass man sich das eben man muss sich gar nichts offen halten und man kann halt jederzeit seine Richtung ändern. Das ist halt das Schöne. Das ist dann nicht irgendwie die Blockade von, du brauchst jetzt ein Zertifikat, um das Neue zu machen.
Vielleicht sollten wir das echt mal machen. So einmal im Jahr so ein Update, dass wir uns mal zusammensetzen und uns ein bisschen Zeit nehmen und einfach gucken, was hat sich da so getan.
Ja, wäre spannend.
Die Zuhörer können ja gerne mal, wie sagt man so schön, in unsere DMs sliden. Auf Instagram einfach unter Vollzeitreisen und mal Bescheid sagen, ob das interessant für euch wäre, da mal so ein Update zu bekommen. Was denken wir, was fühlen wir und ja, wie sieht das Leben so aus?
Ja,
meldet euch gerne.
Lasst uns mal ein bisschen über die heutige Zeit sprechen. Jetzt hat sich natürlich in den letzten Jahren so einiges getan. Also klassische Freelancer seid ihr schon lange nicht mehr. Irgendwann kam ja für euch so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, irgendwie wir haben hier ein Know-how, wir würden das gerne weitergeben, wir hätten Bock, Leute zu coachen. Wie kam es dazu? Gab es da irgendwie so einen Auslöser oder kam da vielleicht doch das ursprüngliche Lehramtsstudium nochmal durch oder wie war das?
Vielleicht, haben wir noch gar nicht analysiert. aber tatsächlich war es so, dass ich schon relativ am Anfang halt, als wir uns auch überlegt haben, so hey, was gibt's für Möglichkeiten, als wir dann einen Podcast gehört haben, der war nicht rein auf Freelancing bezogen damals, wo wir inspiriert wurden, sondern auch auf Dienstleistungen, auf Coaching und so weiter. Und ich fand es schon immer cool, diese Art von Coaching-Arbeit. Also hätte ich damals auch schon direkt gerne gemacht, aber passt halt gar nicht zu mir. Deswegen sagen wir auch immer, ey, am Anfang Freelancing ist einfach am einfachsten. Und genauso war es damals auch. Das heißt, was hätte ich coachen sollen zum einen, weil ich hatte keine spezielle Expertise, die Menschen jetzt in irgendwas geholfen hätte. Und zum anderen fehlte mir halt das ganze Wissen. Ich habe ja bei Null gestartet, deswegen war das keine Option. Aber es war schon immer in meinem Kopf, dass ich das irgendwann machen möchte. Ich wusste halt nur zum Zeitpunkt noch nicht mit was, weil ich ja dachte, ja, ich weiß ja noch nichts.
Genau, und im Grunde war es eigentlich so, als wir dann angefangen haben, echt so unser Leben umzukrempeln und Freelancer zu werden, sind wir halt sowieso komplett missionieren gegangen und haben mal erstmal alle in unserem Umfeld gesagt, so, hey, da kann man was machen, da kann man online arbeiten, dadurch kannst du reisen, so viel du willst und flexibel sein. Das heißt, wir waren komplett sowieso schon am Missionieren. Und
aber ihr habt jetzt nicht an Türen geklingelt wie die Johanniter, oder?
Denkst du?
Hätten wir machen können, hätten wir machen sollen.
Klassische Kaltakquise hier, richtig durch die harte Schule.
Genau, das heißt, wir haben sowieso voll dafür gebrannt und das deswegen auch eh schon alle versucht, irgendwie zu sagen, ey, das ist so geil. Und auf der anderen Seite war es ja so, dass wir zu dem Zeitpunkt auch Instagram gemacht haben, also so ein bisschen Reise-Account-mäßig. Und da halt auch dann super viele gesehen haben, okay, krass, irgendwie die reisen jetzt schon lange oder haben sie jetzt abgemeldet aus Deutschland, wie machen die das denn und sowas. Und dass es einfach sehr viele Nachfragen auch kamen. Und da war dann halt klar, okay, wir erzählen das gerade sowieso jedem, wie das quasi, dass das geil ist und funktionieren kann und halt so viele Nachfragen da sind, da dachten wir, okay, das ist jetzt einfach das Thema, weil wir wussten, es ist schwierig am Anfang so, wir haben ja selber da sehr lange dran gesessen, dass es jetzt auch dann wirklich so, so geklappt hat, beziehungsweise wissen wir, dass es einfach so viel schneller gehen kann, weil man wirklich Hilfe dabei bekommt und dachten, okay, jetzt dann ist das genau das jetzt Thema, womit wir anderen helfen können.
Ja, es gibt einen Bedarf, wir können den decken, wir stehen da selbst hinter, wir brennen dafür, deswegen das perfekte Thema.
Okay. Wie sieht denn euer Alltag heute so aus? Habt ihr so einen Standard-Tagesablauf irgendwie? Weil wenn man jetzt Unternehmer ist, mit einem eigenen Coaching-Business, dann hat man ja in der Regel auch super viele verschiedene Dinge, die man so tut. Das heißt, die Tage sind nicht so 9-to-5-mäßig. Erzählt uns mal ein bisschen was. Wie sehen eure Tage so aus?
Ja, vor allem auch noch anders, weil wir halt alle paar Monate oder Wochen teilweise den Ort wechseln. Also das heißt, ist schon sehr unterschiedlich, halt auch je nach Ort und Land immer ein bisschen anders, ne?
Ja, zum Beispiel heute Morgen hatten wir das Gespräch, wo wir das Mentoring bei den anderen gekauft haben, für diese 30.000, was wir gesagt haben, da waren wir in deren Büro, danach haben wir uns mit unserem Social Media Manager getroffen, jetzt machen wir diesen Podcast und gleich machen wir noch Telegram Support, das heißt, so komplett sowas.
Aber habt ihr so Tage für euch festgelegt, dass Sabina zum Beispiel sagt, montags ist für mich immer der kreative Tag, wo ich mich vielleicht mit Content befasse, dienstags ist irgendwie Backoffice oder wie seid ihr da organisiert?
Nee, tatsächlich sehr, sehr flexibel. Also im Grunde gucken wir immer morgens so ein bisschen, was ansteht. Einfach, ob es irgendwelche Termine oder sowas gibt, was wir so machen oder was gemacht werden muss quasi an dem Tag. Danach richten wir uns eher so ein bisschen, oder wir wissen ja zum Beispiel so, okay, spätestens Mittwoch oder Donnerstag nehmen wir den Podcast auf, damit der halt bis Sonntag fertig ist. Aber das ist auch eigentlich fast das Einzige, was so richtig kontinuierlich ist.
Ja, also
ist, ne?
wir ziehen uns quasi in unsere Wochen rein, was gemacht werden muss, aber jetzt nicht so Montag genau das, Dienstag genau das, Mittwoch genau das, weil meistens klappt es eh so nicht genau, wie wir uns das vornehmen. Oder
zum Beispiel dann schreibt mal irgendwie ein Mitarbeiter irgendwas, wo der noch Feedback braucht, dann dauert das irgendwie 2 Stunden länger als gedacht, dann passt die Aufgabe eh nicht mehr in den Tag rein. Also so ein bisschen echt schon sehr, sehr flexibel eigentlich.
Ja, genau. Wir schreiben alles auf, damit es halt nicht verloren geht. Das empfehlen wir auch unseren Teilnehmern immer. Leute, nutzt direkt irgendwie Asana, Trello, nutzt irgendein Tool, damit es halt nicht irgendwie alles runterfällt und alles in eurem Kopf ist. So machen wir es auch, aber wir haben jetzt nicht den klaren Tagesablauf, aber vielleicht sowas, was schon eine Struktur ist, grundsätzlich, wenn jetzt alles normal ist, dass wir so gegen 9 anfangen zu arbeiten meistens, irgendwie bis nachmittags vielleicht um 3, so zwischendurch noch eine Pause, so dass das in der Regel so die Tage sind. Weil wir schon gemerkt haben, wir arbeiten gerne morgens, wir arbeiten auch Montag bis Freitag normalerweise jetzt, einfach weil es Sinn macht mit dem ganzen Team, mit unseren Teilnehmern und sowas. Ist auch ja, Coaching ist nicht so flexibel wie Freelancing, muss man eben sagen. So deswegen ist es einfach so, dass wir relativ klassisch Montag bis Freitag, aber nicht 9-to-5 machen. Genau, das vielleicht dazu. Ja.
Okay, das heißt, ihr habt so eure Wochentasks einfach und schaut dann wahrscheinlich einfach, wie sehen die Tage gerade aus, was passiert, was schaffen wir heute und vor allen Dingen aber auch, was ergibt Sinn. Ne? Wir kennen das ja alle, an manchen Tagen ist man kreativer, an manchen Tagen kann man das Gehirn gefühlt in die Richtung gar nicht benutzen und da muss ich immer wieder sagen, dass mir das sehr, sehr gut tut, jetzt einfach in der Lage zu sein, auch zu entscheiden, heute kann ich das machen, morgen kann ich das machen. Also wäre ich heute zum Beispiel nicht in der Mut gewesen, so viel zu reden, hätte eine Podcast-Aufnahme auch einfach gar keinen Sinn gemacht. Ne? Und da sind wir natürlich sehr flexibel, einfach zu sagen, komm, dann lass uns das morgen früh machen oder so. Wahrscheinlich würdet ihr das unterschreiben, dass dementsprechend die Arbeit ja auch viel effizienter einfach ist. Ne? Also man quält sich nicht mehr durch, hat deswegen halt auch weniger Wochenarbeitsstunden quasi. Was nicht heißt, dass Alex, Sabina und ich irgendwie nur 8 Stunden in der Woche arbeiten. Das jetzt nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an.
Ja, absolut. Also können wir so unterschreiben, ist bei uns auch genauso. Ich weiß sogar, ich kann morgens zum Beispiel eher gut schreiben, aber noch ungern reden, also um 9 Uhr einen Podcast aufnehmen, nur sehr widerwillig zum Beispiel, weil ich einfach noch nicht morgens so gerne rede. Gleichzeitig kann ich abends irgendwie nicht mehr so konzentriert arbeiten, irgendwie, dass ich jetzt einen Text korrigieren könnte. So, deswegen lernt man sich halt sehr kennen und kann es eben so planen, wie es sich anfühlt. Auch Kreativität, wie du gesagt hast, da kann man nicht einfach sagen, ich bin immer montags kreativ, sondern da muss man halt schauen, wie man da eben funktioniert und wie das Energielevel ist.
Ja, und da haben wir einfach den großen Vorteil, dass wir das machen können, weil wir halt online selbstständig sind und damals in unseren Jobs oder sowas wäre das halt nicht gegangen. So, wenn ich müde bin, dann Pech gehabt. Bei meinem Nebenjob durfte ich 6 Stunden lang am Stück nicht essen, nicht sitzen, keine Pause machen. Ich musste halt einfach durchziehen. Und jetzt so, wenn ich merke, okay, ich bin müde, dann schlafe ich halt eine Runde oder so.
Ja, oder gerade auch das Kreativthema. Wenn ich mir vorstelle, jemand, der gerne in dem Bereich arbeiten würde, stell dir mal vor, du bist in so einer Kreativagentur und dann hast du jeden Dienstag um 12 Uhr ein Meeting fürs Brainstorming für, keine Ahnung, neue Werbekampagnen. Das heißt, du musst einfach on point kreativ sein und irgendwas abliefern. Ja, aber das ist komplett unrealistisch. Jeder, der schon mal irgendwie kreativ gearbeitet hat, der weiß, dass das nicht funktioniert, ne? Ah, ja, sinnfreie Angestelltenverhältnisse.
Absolut.
wir waren ja gerade schon so ein bisschen beim Thema Organisation. Wie ist das denn bei euch so mit dem Leben unterwegs? Seid ihr da so durchgeplant, also gerade die typischen Reisetage? Seid ihr eher planlos? Wisst ihr, wenn ihr an einen neuen Ort kommt, schon wie die erste Woche dort aussieht? Oder wie organisiert ihr euch?
Also wir reisen ja recht spontan immer in das nächste Land. Zum Beispiel wissen wir jetzt gerade noch nicht genau, wo wir in 3-4 Wochen sind. Also das machen wir immer sehr spontan. Aber wenn wir dann irgendwo sind, dann ist Alex der sich sehr, sehr gerne damit beschäftigt, was man da so machen kann, wo es die leckersten Restaurants gibt und solche Sachen.
Das heißt, einkaufen gehen kann.
Genau.
Und so auch.
Das heißt, wenn wir halt dann da sind, dann haben wir schon einen Plan, wo was ist.
Oder Alex hat einen Plan. Sabina, was machst
genau.
du denn?
Ich laufe einfach mit.
Es gibt auch auf Instagram gerade diese Reels, wo immer so ein Pärchen irgendwie in Urlaub fährt und dann hast du den einen, der plant alles, der organisiert alles.
Hallo, ich bin Sabina.
Genau. Sehr gut.
Ja.
Gibt's denn irgendwie so Rituale oder habt ihr irgendwelche Routinen, die ihr wirklich mitnehmt? Also zum Beispiel ich, wenn ich morgens aufstehe, ich möchte als allererstes in Ruhe einen Kaffee trinken, von niemandem was hören und dann gehe ich mit dem Hund raus. So in der Zeit passiert nach außen hin für mich gar nichts. Habt ihr sowas auch?
Ja, genau das Gleiche eigentlich, witzigerweise. Also wir stehen ja nie mit Wecker auf. Das heißt, wir stellen uns seit Jahren keinen Wecker mehr, außer wir haben mal einen Flug oder einen Termin, ist klar. Aber sonst halt immer komplett ohne Wecker. Und dann machen wir es auch wirklich immer so, dass wenn wir die Gelegenheit haben, dass wir uns wirklich einen Kaffee machen oder einen Tee und dann setzen wir uns erstmal raus und genießen das so ohne Zeitstress, ohne Druck, sondern einfach wirklich erstmal so im Tag einfach ankommen. Und das kennen wir auch von früher halt ganz anders. In den Jobs war es immer so, die wir halt hatten, so das ging immer morgens direkt los. Das heißt, Wecker stellen, komplett müde noch, wahrscheinlich im Dunkeln noch am besten noch aufstehen und einfach gar keine Zeit haben. So ein bisschen robotermäßig sich schnell irgendwie das Frühstück einpacken, dann irgendwie ab zum Bus oder so und ab zur Arbeit. Und jetzt ist wirklich halt so, dass wir erstmal komplett für uns einfach in den Tag starten und wenn wir irgendwie merken, boah, morgens irgendwie jetzt gerade haben wir irgendwie noch nicht so Lust, jetzt gleich schon zu starten, dann machen wir vielleicht auch einen kleinen Spaziergang oder irgendwie, ne, wir gehen erst frühstücken oder irgendwie sowas. Das heißt, dass wir wirklich einfach ganz anders einfach in den Tag starten als früher.
Ja, also diese Zeit, das ist schon eine Routine, kann man so sagen, die wir überall mit hinnehmen, dass wir wirklich in den ersten 2 Stunden, sage ich mal, wirklich für uns sind und irgendwie, eben nicht irgendwie sofort irgendwas machen oder keine Ahnung, und sofort an den Laptop setzen, habe ich früher auch mal gemacht, irgendwie am Anfang, dass ich mich direkt hingesetzt habe, nochmal aufstehen und irgendwie losgearbeitet habe, aber habe dann auch gemerkt, nee, tut mir nicht gut. Deswegen haben wir auch diese 2 Stunden schon, dass wir das haben. Und wir machen auch immer 2 Tage die Woche auf jeden Fall frei. Also das haben wir auch, egal wo wir sind quasi, dass wir 2 Tage am Stück frei haben. Haben wir am Anfang lange nicht gemacht, weil wir auch einfach Bock hatten, das nicht brauchten. Irgendwann haben wir gesagt, okay, doch, 2 Tage am Stück tun uns schon gut, deswegen machen wir das auch. Aber ansonsten ist so viel unterschiedlich, dass man da schlecht von Routinen sprechen kann.
Okay, also ihr habt jetzt nicht irgendwie, dass ihr sagt, jeden Sonntag gehen wir brunchen oder einmal die Woche, keine Ahnung, Paddle, Tennis oder so, sondern ist ein bisschen go with the flow einfach.
Ja, würde sich vielleicht ändern, wenn wir lange genug in einem Ort wären, dass wir da auch mal wissen, okay, da können wir auch immer brunchen oder können wir auch mal Paddle spielen.
Aber es kommt ja nie dazu. Genau. Immer wenn ihr euch das vornehmt, dann denkt ihr irgendwann wieder, ach nö, dann lass uns jetzt nochmal woanders hinfliegen.
Digital Nomad Life, würde ich sagen.
Ja. Ihr müsst nach Portugal kommen.
Ist der Plan vielleicht.
Oh. Da reden wir dann mal privat drüber.
Ich wollte schon sagen, war das gerade ein Teaser? Okay, jetzt haben wir euch ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt und ganz viel Infos bekommen. Dinge, die vielleicht viele Zuhörer über euch auch noch gar nicht wussten und die ich auch noch nicht wusste. Zum Beispiel die 3 Wochen nach Hamburg-Geschichte. Also da habt ihr sogar mich nochmal überrascht. Kleines Fazit generell. Gibt es heute etwas, was ihr anders machen würdet, so rückblickend?
Das wurden wir letztens schon mal gefragt in einem Interview mit unserem Mentor. Und da haben wir auch gesagt, es gibt tatsächlich gar nicht so viel, was wir eigentlich anders machen würden, weil wir würden schon insgesamt sagen, es ist immer wirklich auch sehr gut für uns gelaufen. Also wir hatten keine großen Fehler, wo wir irgendwie mal am Punkt waren und dachten, scheiße, was ist das hier? Es klappt alles nicht mehr oder sowas, hatten wir nie. Fällt dir was ein?
Also
Alex Shitstorm.
Wie wir schon gesagt haben, es lief wirklich sehr gut, also auch schnell, muss man ja auch sagen, aber wir haben zum Beispiel unser erstes Coaching, das wir gemacht haben, also wir haben schon am Anfang Online-Kurse gekauft, wegen was oder irgendwie kostenlosen Inhalt natürlich ganz viel konsumiert, damit wir halt Sachen lernen, Bücher gekauft, aber wir haben unser erstes Coaching, glaube ich, im März 2022 gemacht.
Also, genau, und das war ein Coaching, um zu lernen, wie man ein Coaching-Business aufbaut, das heißt nicht zum Thema Freelancing, weil ich glaube, das gab es eigentlich gar nicht, ne? Also das haben wir zumindest nicht gesehen. Oder?
Weiß ich nicht, wir haben uns auch nicht umgeschaut. So. Und das ist halt vielleicht genau das Ding. Seit wir dieses eine Coaching gemacht haben, waren wir quasi fast durchgehend in Coachings. Also wir haben fast durchgehend Coachings absolviert. Und wie gesagt, wir haben heute wieder das nächste gebucht für ein Jahr. Und wir merken jetzt halt, wie krass einen das voranbringt. Und es lief halt sehr schnell, sehr gut. Aber ich weiß, hätten wir schon am Anfang, vielleicht nach 2 Monaten, eben Coaching gemacht, wäre es viel schneller gegangen. Wir hätten viel schneller noch unsere Stundensätze erhöhen können. Wir hätten viel schneller, viel steilere Lernkurve gehabt, viel mehr Geld direkt verdient, viel weitergekommen, einfach weil da jemand unserer Hand war. Aber ich war halt auch noch so ein bisschen so, ich will es auch alleine schaffen und irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwas investieren. Wir standen ja auch mal da, wo wir dachten, hey, irgendwie, kriegen wir auch kostenlos hin mit den Inhalten. Und das hat uns am Ende natürlich auch Zeit gekostet, ja, Zeit gekostet, Nerven gekostet, Geld gekostet am Ende auch, weil wir nicht so schnell vorangekommen sind. Und das würde ich anders machen. Also ich würde jetzt eben, wenn ich, guck mal, deinen Lernfortschritt jetzt sehe, du hast es mit uns gemacht und du standst irgendwie nach 3 Monaten oder 4 Monaten da, wo wir irgendwie ein Jahr hingebraucht haben. So, deswegen, es funktioniert einfach schneller und das würde ich halt rückblickend anders machen, dass ich in das erste Coaching vielleicht schon nach 2 Monaten gebucht hätte oder ganz am Anfang und nicht erst nach 2 Jahren.
Ich glaube, bei euch war es natürlich wirklich auch ein bisschen eine andere Situation, einfach weil es da gar nicht in die Richtung was gab, wo man sich jetzt hätte vielleicht auch wirklich mal fundiertes Wissen holen können. Aber heute, ja, definitiv. Ich habe damals ja die Entscheidung auch komplett logisch getroffen und dachte einfach, okay, ja, natürlich muss ich jetzt hier Geld in die Hand nehmen, aber am Ende bringt mich das schneller an mein Ziel. Und ich habe so gegengerechnet, wenn ich das jetzt alles selber herausfinden würde, wie viel Zeit brauche ich mal Stundensatz XY, so, dann wusste ich einfach, okay, keine Ahnung, ich würde jetzt 10.000 Euro verlieren, wenn ich das nicht mache, einfach weil ich viel, viel langsamer bin. Also warum nicht die Abkürzung gehen und schneller irgendwie sellen und einen anderen Ausgangspunkt einfach haben.
Ja, am Ende kommt sowas, was man investiert, egal ob Zeit oder Geld, kommt 100-fach zu einem zurück. Also wie Alex gerade gesagt hat, wir hatten fast über die ganzen 4 Jahre, sind jetzt ja fast, oder sind es 4 Jahre? Diesmal fällt das ja richtig auf mit meinen Zahlen, scheiße.
Auf jeden Fall in der ganzen, gesprochen haben.
Ja, in der ganzen Zeit hatten wir halt wirklich ja fast durchgehend irgendwie einen Mentor an der Hand, den wir einfach Fragen stellen können. Und da haben wir Zeit und Geld investiert, aber es kam alles 100-fach zu uns zurück. Deswegen würden wir immer wieder.
Deswegen, wir haben jetzt insgesamt schon irgendwie jetzt mit heute zum Beispiel, glaube ich, knapp 80.000 oder 88.000 Euro in Coachings investiert. Und es hat sich halt gelohnt am Ende des Tages. Also wenn ich weiß, okay, ich gebe da jetzt Summe X aus, aber ich kriege Summe Y zurück und die ist größer als Summe X, ja, dann mache ich es halt. So, das ist halt, es kommt zu einem zurück. Ja, wenn man es umsetzt natürlich, wenn man jetzt eine Person ist, die sagt, ah nee, ich mache das trotzdem alles nicht, vertraue den Leuten nicht, ja, dann wird es halt auch nicht zurückkommen. Aber wenn du halt umsetzt, was die Leute dir zeigen, die du ja bezahlst, so, dann mach das auch gefälligst einfach. So, dann lohnt sich's halt am Ende.
Ja,
voll. Zum Abschluss vielleicht, was würdet ihr Menschen raten, die heute noch ganz am Anfang stehen? Gerne auch jeder einzeln mal.
Dann fange ich vielleicht an, weil es gerade sehr aktuell ist einfach. So, wenn wir in die letzte Folge zurückschauen, so mit, wo es ja darum ging, hey, es kann sich alles schnell verändern, gerade gesundheitlich. Hör auf zu warten. Jetzt hör endlich auf zu warten. Hör auf, irgendwie alles auf die Zukunft zu verschieben, darauf zu hoffen, dass du es dann irgendwann doch machst oder dass sich irgendwas für dich ändert. Wenn du was anderes willst, dann mach es jetzt. Das ist halt auch so die Kernbotschaft natürlich, die wir im Podcast hier mal teilen, aber jetzt gerade nochmal, wo die Gesundheit so eine andere Bedeutung auf einmal bei uns gewonnen hat, wo wir wirklich hautnah gemerkt haben, wie schnell sich alles ändern kann, hör auf zu warten, bevor es irgendwie zu spät ist und du irgendwie auf die harte Tour lernen musst, so dass die Zeit nicht unendlich ist.
Ja. Genau, vielleicht nochmal quasi gerade mit dem Punkt mit dem Mentoring, also das würden wir auf jeden Fall auch raten, hol die Hilfe, aber es kommt auch einfach nicht nur darauf an, dass du dran bleibst, sondern du musst auch wirklich einen funktionierenden Plan umsetzen, weil wir zum Beispiel, wir haben auch schon immer ja die Motivation gehabt, was zu ändern, aber geklappt hat es am Ende nur, wenn wir einen Plan verfolgt haben, der auch funktioniert, weil du kannst noch so motiviert sein, wenn du 3 Jahre lang irgendwie versuchst, dir was aufzubauen, aber es klappt einfach nicht, dann liegt es nicht daran, dass du irgendwie schlecht bist oder du das nicht grundsätzlich hinkriegen würdest, sondern du gehst einfach nicht die richtigen Schritte, deswegen wenn du dir halt Hilfe suchst, was wir empfehlen würden, egal in welchem Bereich, wenn du irgendwo vorankommen willst, such dir wirklich Leute, die es schon erreicht haben und dann verfolg auch genau diesen Plan, weil wir haben es schon so oft erlebt mit der Zeit, dass wir ja auch in anderen Coachings, die wir mitgemacht haben, da waren Leute drin, die waren genau in dem gleichen Coaching, vorher genau an dem gleichen Punkt wie wir, haben genau die gleichen Infos und Tipps bekommen, aber die haben es einfach nicht, teilweise wegen Ego oder sowas, nicht umgesetzt, so wie sie es vorgegeben bekommen haben und haben es einfach nicht geschafft. Das heißt, sie stehen heute noch genau an dem gleichen Punkt wie vorher.
Oder haben gar kein Business mehr.
Genau, deswegen halt, wenn du irgendwie weißt, okay, da ist jemand, da ist ein Plan, der gibt mir das genau vor, dann mach das genau so, wie es da gezeigt wird, wenn du das halt alles moralisch vertreten kannst, ist klar, aber ich glaube, so einen Mentor sucht man sich sowieso nicht aus, wo es dann gar nicht matcht, aber auf jeden Fall verfolg den Plan und du wirst es dann auch schaffen, das heißt, das eine ist die Motivation, das Dranbleiben, was du mitbringen musst, das andere ist der Plan von jemand anderem, den du einfach verfolgen musst und dann kommst du an dein Ziel.
Ja, und dazu vielleicht mal, und auch nicht immer, ich höre ja auch mal ständig, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, du musst netzwerken, du musst halt dich mit anderen Personen austauschen, ja, und dann sind das halt immer Personen, die sich halt mit anderen, also wenn ein Anfänger sich mit einem anderen Anfänger austauscht und der mit dem anderen Anfänger, dann haben die vielleicht irgendwo mentalen Support, aber am Ende weiß ja keiner, was er tut. Die haben ja alle noch keinen Plan, ohne das Böse zu meinen. Es ist ja einfach so, wenn ich mich jetzt immer mit Menschen auf meinem Niveau irgendwo auseinandersetze, dann lerne ich ja nicht mehr viel Neues. Dafür brauche ich halt Leute, die weiter sind, die mir irgendwie sagen können, was richtig ist, was funktioniert. Und deswegen bringt dieses Netzwerken um zu netzwerken, wo ein Anfänger dem anderen irgendwie versucht zu helfen, bringt halt nichts, weil keiner weiß, was wirklich zu tun ist. So klar, klar, das kann halt ein Commitment-Partner irgendwie sein, um accountable zu bleiben, um irgendwie dran zu bleiben, aber das war's auch. So, das heißt, diese Personen können dir nicht immer helfen oder nicht zeigen, wie du da hinkommst, wo du hinkommen möchtest.
Ja, das waren doch mal sehr ausschlaggebende letzte Worte hier quasi zum Abschluss. Gibt's noch irgendwas, was ihr den Zuhörern und den Zuhörerinnen sagen möchtet?
Wenn ihr motiviert seid, jetzt zu starten, dann ab in die Shownotes, bucht euch einen Termin.
Sehr gut. Und dann landet ihr bei mir manchmal, mittlerweile manchmal bei der lieben Fenja. Ja. Neues Teammitglied von uns, auch ganz lieb, ganz cool, wirklich selbst im Mentoring gewesen. Also sie weiß, wovon sie spricht.
Genau, ihr werdet ein nettes Gespräch haben oder du wirst ein nettes Gespräch haben. Aber unabhängig davon auch, ich im Grunde kann ich es nur nochmal sagen, mach es einfach, hör auf zu warten, mach das, leb für dich, erschaff dir das Leben, das du möchtest, egal wie, ob es mit uns ist, ob es mit jemand anderen ist, aber mach es einfach, geh dafür los, weil du wirst dir einen Arsch beißen, wenn es am Ende aus irgendwelchen Gründen nicht klappt oder du den Zeitpunkt verpasst oder sich wieder deine Lebenssituation ändert, deswegen mach.
Ja, umgesetztes Wissen ist Macht.
Genau.
Machen, machen, machen. Okay, dann lasst uns die Folge für heute mal beenden. Ich glaube, wir haben jetzt ja über anderthalb Stunden hier auch ziemlich intensiv gequatscht. Es war total spannend für mich und schön, euch da zu haben, mal aus der anderen Rolle.
Ja, danke für das nette Interview und die guten Fragen. Deswegen auch vielen Dank dafür. Hat viel Spaß gemacht. Und an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, du kannst gerne mal sagen, wir haben ja die Folgen meistens bis 60 Minuten begrenzt. Wenn dir es jetzt gefallen hat, ich glaube, wir sind bei über 1,5 Stunden, dann kannst du da auch gerne mal Bescheid sagen. Dann wissen wir auch, dass da Interesse da ist, dass man eben auch mal so eine lange Folge hat. Das kannst du uns gerne mal wissen lassen.
Genau, in den Shownotes findest du unsere E-Mail-Adresse und unseren Instagram-Account Vollzeitreisen. Deswegen schreib da einfach gerne mal.
Genau, und wenn es dir gefallen hat, kannst du auch im gleichen Zuge natürlich eine gute Bewertung da lassen.
Ja, und generell gerne immer Feedback, Anregungen, auch Themen irgendwie, die euch vielleicht interessieren, wenn Fragen auftauchen. Schreibt uns gerne immer. Ne? Wir sind am Start, nicht always on, aber jeden Tag. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns dann hiermit mal. Hat auch mir großen Spaß gemacht, war ja für mich jetzt auch nochmal eine neue Erfahrung. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht.
Genau, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.